Wie wir haben am Anfang extreme Bauchentscheidungen getroffen, welche Ideen kommen weiter, welche nicht. Ja, wir hatten überhaupt keinen Prozess, um sowas zu bewerten. Dann haben wir da Business Cases gemalt und die verglichen. Also wirklich, heute würde ich sagen, ein Stück weit stümperhaft. Ne? Interessant. Ich glaube, die richtig guten Ideen haben wir trotzdem erkannt. Aber alles, was danach kam, war völliges Durcheinander. Das würde ich auf jeden Fall anders machen. Also ich würde ein Stück weit früher mir Kriterien überlegen, wo will ich hin und wie schaffe ich es, die Ideen zu finden.
Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Christoph von den Pfalzwerken und mit ihm spreche ich über eines meiner Lieblingsthemen. Wie funktioniert Innovation in der Energiewirtschaft? Dabei ist mir sofort die freundliche und positive Energie aufgefallen, die Christoph in die Zoom-Kamera lächelt und von der ich mir auch mal eine Scheibe abschneiden sollte. Der 36-Jährige leitet bei der Pfalzwerke AG den Bereich Technologie und Innovation und balanciert in dieser Rolle, wie so viele Innovatoren, auf dem schmalen Grat zwischen noch knackigem Kerngeschäft und hoffentlich bald nicht mehr wackeligem Neugeschäft. Wir deklinieren zusammen das ganze Innovationsthema bei den Pfalzwerken durch, schauen, was sie Neues unternehmen, wie sie es tun und warum überhaupt. Viel Spaß mit Christoph und auf geht's. Ja, Leute, wir sitzen wieder zusammen bei einer weiteren Folge für Utility 4.0. Heute zusammen mit dem Christoph Raquet von den Pfalzwerken. Und es geht heute um das Thema Innovation. Christoph macht Innovation bei den Pfalzwerken, hat viel zu erzählen und vorab schon mal als Spoiler hat eine unheimlich positive Ausstrahlung. Und das finde ich einfach, das macht mir schon jetzt schon Spaß, diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Christoph, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Timo. Sehr cool, dass ich da sein darf. Freue mich sehr auf das Gespräch. Bin gespannt, wo uns die Reise hinführt.
Ja, das weiß ich auch immer am Anfang nicht so genau. Ich fange mal mit so ganz sicheren Sachen an zu fragen und versuche erstmal so einzuordnen, was du so für ein Typ bist. Sag doch mal so, wo du so herkommst, was so deine Laufbahn war, was dich so geprägt hat auf dem Weg jetzt hierhin, wo du jetzt heute bist. Aber so, weiß ich auch nicht, so nach der Schule, wo aus welcher Ecke kommst du? Hast du so, wie tickst du so? Was sind so deine...
Ja, gerne. Also geboren bin ich tatsächlich in der Region hier in Speyer.
In Speyer, in der Pfalz. Da ist doch so ein Dom oder ist das so ein...
Ganz bekannter Dom, ja. Deutschlandweit bekannt und weit darüber hinaus.
Ja, okay.
Ich habe tatsächlich gar nicht so viel Zeit meines Lebens hier verbracht bisher. Also Kindheit in Belgien, bin dann zum Studieren nach Kaiserslautern und Paris. Dann nach Mannheim in die Technologiebranche, auch gleich mit Energieschwerpunkt PPC. Also der Start nach dem Studium. Ne? Ich habe irgendwo Energiewirtschaft und eine Nachrichtentechnik als Schwerpunkt gehabt und habe dann ein Unternehmen gefunden, das beides perfekt vereint.
Also die haben Energie. Also da muss ich nochmal einhaken, Christoph. Energietechnik und oder Energie und Nachrichtentechnik oder was?
Genau, Energiewirtschaft, ja, Energiewirtschaft als Wirtschaftsingenieur, ja? Auf der wirtschaftlichen Seite und Nachrichtentechnik dann im
Technikbereich. Das hört sich so nach agentenmäßig an, so Nachrichtentechnik so. Aber Was muss man sich darunter vorstellen?
Datenübertragung ist das einfach am Ende. Ne? Also hochfrequente Signale, die ganz viele Informationen von A nach B transferieren. Ja.
Okay. Und warum hast du das gemacht? Was so also nach der Schule, warum hat sich da hingezogen? War das schon so vorgegeben oder gab es da irgendwie ein paar Zufälle auch, die dich da hingetrieben haben?
Es war gar keine so leichte Entscheidung. Ne? Man kommt ja aus der Schule raus, hat so ein paar Themen Affinität entwickelt.
Ja.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, nein, was machst du jetzt?
Genau.
Und Wirtschaftsingenieurwesen war so der Studiengang, der die verschiedensten Themen verbunden hat. Also war keine Festlegung auf die technologische Entwicklung, war keine Festlegung auf Ingenieurswissenschaften. und hat eben immer noch das Wirtschaftliche dabei gehabt, was mich brennend interessiert hat. In der Schule haben wir eigentlich keine Ahnung, was da auf einen zukommt. Ne? Im wirtschaftlichen Bereich wird kaum was unterrichtet.
Ja.
Und so stand es relativ schnell fest und ich habe auch nach wenigen Wochen dort schon gemerkt, also das war das Richtige für mich. Ja. Da bleibe ich dran.
Ja, ist klar. Ich meine, das hat man echt früher so gemacht. Man wollte irgendwie sich nicht großartig festlegen, weil man gar keine Ahnung hat, worauf man sich festlegen soll. Deswegen haben ganz viele, so wie ich, auch BWL gemacht. So ein bisschen, ne, hat sich irgendwo hinschicken lassen durch irgendeine Vergabestelle. Und hat man da angefangen, wo die Kumpels vielleicht auch waren oder irgendwie, wo man Affinität zu hatte. Und natürlich Wirtschaftsingenieurwesen ist das nochmal breiter, ne? Nicht nur BWL breit aufgestellt, sondern auch noch Technik und so. Kann ich voll
also, ich nutze das bis heute, ne? Wenn es um die Technik geht, sage ich immer, hey, ich bin Wirtschaftsingenieur.
Ja.
Frag bitte den Techniker und umgekehrt funktioniert das natürlich genauso gut.
Ja. Okay, und du kommst aus Speyer, bist da aufgewachsen, wahrscheinlich alles. Wie alt bist du eigentlich? Darf ich fragen?
36.
36 bist du ja auch blutjung im Gegensatz zu mir. Okay, und jetzt, du bist bei den Pfalzwerken, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, was das für ein Unternehmen ist, aber was war heute dein Tag so? Ist das ein typischer Tag gewesen oder hast du irgendwas Besonderes gemacht?
Der Montag ist eigentlich immer ganz spannend. Der ist nämlich so eine Mischung aus den organisatorischen Themen, die in so einer Konzernstruktur einfach notwendig sind.
Aha.
Und dann gefolgt von der Kreativität dieser vielen Teams, die wir ins Leben gerufen haben.
Also hast du am Montag alle Meetings mit allen Teams? Also
ein bisschen so ist der Montag bei mir typischerweise. Ja. Also der ist tatsächlich ziemlich durchgetaktet.
Ja.
Erst der klassische Teil und dann der innovative. Und es sind ja wirklich Gegensätze, die da aufeinander prallen. Ne? Da muss man, können kaum deutlicher sein. So gesehen ist der erste Teil meistens relativ anstrengend und der zweite Teil dann super schön und interessant.
Aber ja, das ist ein schönes Bild, ne? Vormittags so die Klassik am Montag, weiß ich, um welche Themen es da geht, wahrscheinlich so, kann ich mir vorstellen, so Wasserfall, Return of Invest und Verträge durchgehen, Compliance-mäßig und keine Ahnung, warum geht das nicht schneller? Und nachmittags dann mit den Teams dann halt das Neue. Ist das wirklich so, du sagst es ja selber, aber was hast du ein Beispiel, was das nochmal deutlich macht, was du am Vormittag besprichst und was du am Nachmittag besprichst, so als
Das sind klassische Themen, ne? Also Projektorganisationen, Berichtswesen, Meldungen, die da notwendig sind.
Ja.
Ich glaube, wir sind da schon relativ weit gekommen. Also wir haben uns da viel bewegt und an der Kultur im Unternehmen auch schon viel verändert.
Mhm.
Dass wir da immer mehr zielgerichtet die Themen angehen und weniger uns selbst Arbeit machen, um der Sache wegen.
Also
aber
das ist schon,
ist natürlich immer noch ein Unterschied.
Ja, aber es ist schon relativ etabliert, so hört sich's an. Ihr macht das schon lange, das ist ja auch so eine Art Berichtswesen, was ich da raushöre, ne? Und wenn sich das immer so eingeschliffen hat, auf was man überhaupt guckt, ne? Wenn es um Innovationen geht, welche Metriken man da ranzieht, ne? Kann ich mir vorstellen, dass sich das auch so ein bisschen eingeschliffen hat.
Ist ja gar nicht negativ, ne? Also dieses Massengeschäft, das große Geschäft, die Cash-Cow, die uns immer noch trägt und sehr, sehr gut trägt, muss man ja sagen, die braucht das ja auch ein Stück weit. Ne? Da ist man schon auf einem Niveau, wo sowas eben Sinn macht.
Mhm.
Bei dem kleinen, neuen Geschäft, das da gerade entsteht, da darf man halt irgendwie nicht mit zu viel Organisation drauf einwirken, sondern da muss das Geschäft nochmal erstmal entstehen und man muss es entwickeln und lernen und daran wachsen.
Okay. Weil
diese Gegensätze, die sind auch ganz gesund an manchen Stellen.
Okay. Was ist denn gerade so das dickste Brett, an dem du bohrst? Also es gibt ja immer, man macht viele Dinge, aber man hat ja auch immer mal so Sachen, so Langfristläufe oder so besonders komplizierte, anstrengende oder wo viele involviert sind oder was einfach auch emotional ist. Gibt es so Punkte, wo du gerade oder eins, was du sagen kannst, was so eines deiner dickeren Bretter ist?
Wir haben ja eine ganze Reihe von Produktentwicklungen laufen, ja, und einige sind ja auch so weit weg von den klassischen Prozessen der Energiewirtschaft, dass man da wirklich neue Wege gehen muss.
Mhm.
Also die Enercloud ist so ein schönes Beispiel. Da entwickeln wir ja eine Cloud, in der der Kunde quasi seine überschüssige Energie, seinen überschüssigen PV-Strom speichern kann und den verbrauchen kann nachts oder im Winter oder eben zu Zeiten, an denen wenig PV-Einspeisung vorhanden ist. Und auch an ganz anderen Orten. Also der kann die dann im Urlaub an der Ladesäule tanken oder der Tochter, die gerade in Berlin studiert, auf den Stromvertrag übertragen. Und man sieht schon an den Gedanken, die wir uns machen, die Prozesse dahinter, die sind energiewirtschaftlich so gar nie vorgesehen gewesen.
Ja, beziehungsweise sowas, da stellen sich überall die Nackenhaare hoch, ne? Wenn man sowas nur erzählt, was du jetzt so eingangs sozusagen als Produktidee, die ja schon umgesetzt ist, wenn, wie ich mir vorstelle, du bist da auf gestandene Bilanzkreismanager und Energieeinkäufer zugegangen, die haben wahrscheinlich dann nicht sofort Ja gesagt, ne?
Also es ist ein Stück weit virtuell, ne? Das heißt, der Bilanzkreis macht wahrscheinlich gar nicht so viel oder hat gar nicht so viel Fragen. Aber allein die Vertragsgestaltung dahinter, das war ja wirklich ein großer Schritt, ja, und auch mal viel Neuland für uns. Eine echte Cloud, ne? Der Kunde speist ein und wenn er einspeist, dann wächst der Ladestand quasi seines virtuellen Speichers und wenn er verbraucht, dann fällt er wieder.
Ja.
Und sowas abzubilden und auch abrechnen zu können am Ende, das waren schon spannende Diskussionen, aber wir haben es voll hingekriegt. Ne? Am Ende haben alle geholfen, dass das Produkt funktionieren kann.
Also das aber war ein dickes Brett. Gibt es Vergleichbares, was du jetzt als nächstes vor dir hast? Oder ist es alles top secret?
Ja, du merkst schon, mir fällt es ein bisschen schwer, über die neuesten Sachen zu sprechen. Ja,
nee. Fair enough, alles cool. Sprich über das, was du sprechen magst. Ich glaube, das wird schon klar, dass es gibt natürlich auch andere Punkte, die ähnlich gelagert sind. Aber diese vertragliche Abbildung ist auch immer was ich möglichst lange vor mir herschiebe und wo ich dann auch echt mich zu zwingen muss, das dann auch durchzuexerzieren. Okay, erzähl doch mal was über die Fallzwecke generell. Also ich selber habe mir das auch, ehrlich gesagt, war mir es immer nicht so klar, in welcher Größenordnung ihr da unterwegs seid. Wenn du jetzt jemandem sagst, wo du arbeitest, wie würdest du jetzt so Fallzwecke beschreiben? So wie groß ist das, was für Kunden, welche Schwerpunkte, vielleicht auf welche Geschichte, wie sagst du das so?
Die Fallzwecke sind in meiner Wahrnehmung ein sehr innovativer Energiedienstleister, der in den letzten 100 Jahren oder über 100 Jahren sich an vielen Stellen immer mal wieder neu erfunden hat und Neues versucht hat.
Aha, okay.
Wir sind relativ früh in das Thema Wind und PV eingestiegen, noch zu Zeiten, wo das gar nicht so en vogue war. Wir haben uns an der tiefen Geothermie versucht, sind einer der wenigen Energieversorger in Deutschland, die seit vielen Jahren ein Geothermiekraftwerk betreiben und auch selbst projektiert und gebaut haben. Das waren schon große Investitionsentscheidungen damals.
Da bohrt man ein Riesenloch in die Erde, oder?
Das ist ziemlich tief, ne? Über 4000 Meter tief und mehrere Löcher.
4000?
Über 4000 Meter tief. Da kommt dann, wir sind ja hier in einer ganz besonders guten Region dafür. Also in 4000 Meter Tiefe hat man schon sehr heißes Wasser, 170 Grad etwa. Das pumpt man hoch und nimmt dem Wasser die Energie, betreibt eine Turbine damit, also sauberer Strom entsteht dabei und pumpt den Rest gerade wieder durch ein anderes Loch nach unten. Und die sind natürlich viele Kilometer auseinander, die beiden Löcher dann, obwohl sie an derselben Stelle an der Oberfläche rauskommen. Und es ist einfach mal total die saubere Energie, die da entsteht, 24/7 eigentlich, ne?
Also woher kam das denn, dass Sie früh immer schon so neues Zeugs gemacht haben? Also jetzt gut, Geothermien, wenn man auf so einem, sag ich mal, so einem Gelände sitzt, wo man weiß, darunter ist heiß, da mal reinzubohren. Okay, wenn man jetzt so ein technisch geprägtes Unternehmen ist, dann reizt das bestimmt viele. Aber so jetzt Wind, wer hat das getrieben damals? War das immer so top-down, irgendwelche Menschen im Vorstand, die das dann getrieben haben? Oder war das auch das Selbstverständnis? Oder woher kamen so die Impulse? Weißt du, ich meine, das ist wahrscheinlich alles vor deiner Zeit, aber...
Ja, also ist so, wie du sagst, ne, alles vor meiner Zeit. Ich glaube, ein Stück weit ist es in der Kultur des Unternehmens verankert.
Ja,
okay. Dass man sich irgendwo auch als der Versorger der Region gesehen hat lange und in der Region dann neue Wege gehen wollte. Man hat immer den Anspruch gehabt, für sich innovativ zu sein, Neues auszuprobieren, die Abkehr von der CO2-belasteten Erzeugung zum Beispiel vor vielen Jahren war da auch immer so ein Schritt, den man gegangen ist, ohne zu wissen, ob es sich wirklich so entwickelt mit dem Trend zur Dekarbonisierung. Das ist irgendwo so in dieser Kultur verankert. Und jetzt steht natürlich diese Kultur, die eine große Bereitschaft mitbringt zur Veränderung, vor der großen Herausforderung der digitalen Transformation.
Okay. So Mitarbeiter, wie viel seid ihr? Ich habe mir rausgeschrieben, bis 1300 Menschen.
Ja, genau, Größenordnung, das interessiert natürlich auch immer, ne? Also wir machen irgendwie 1,4 Milliarden Euro Umsatz in der Gruppe.
Ja.
In Größenordnung 40 Unternehmen, die dazugehören.
Das finde ich krass, dass ihr 42 stand, glaube ich, drin, Unternehmen seid sozusagen, ne? Das ist wirklich
Falschwerk, ja. Stück weit dieser Veränderungsbereitschaft auch geschuldet. Ne? Wir probieren neue Dinge aus, wir etablieren Unternehmen. Wenn die funktionieren und die Geschäftsmodelle funktionieren, dann behalten wir die auch und integrieren die in die Gruppe. Und so ist eben über die Jahre dann so ein Portfolio entstanden von Unternehmen, die dem Großen und Ganzen beitragen.
Ja, also ich meine, Netz, Wind, Solar ist dann so eine Gruppe. Dann habt ihr diese ganzen Energiedienstleistungen. Ihr macht dann dezentrale Erzeugung. Ihr macht kalte Nahwärme, Ladeinfrastruktur. Kommen wir bestimmt auch noch drauf. E-Mobilität, Mallboxen, Charge-App. Dann habt ihr irgendwie diese Endercloud, von der du gesprochen hast. Dann beteiligt ihr euch auch an irgendwelchen Hubs, macht Startups, die ihr quasi mit akzeleriert. LoRaWAN sowieso, Wasserstoff, also VPN, Glasfaser. Ich frage mich immer so ein bisschen, weil ich auch mit Stadtwerken zu tun habe hier in NRW, die immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben, überhaupt auch so Sachen schnell zu gründen. Liegt das, ich weiß immer nicht, liegt es an dieser Rechtsform AG versus, keine Ahnung, Stadtwerke XY GmbH? Aber ich nehme eigentlich Stadtwerke bei mir nicht so als so gründungsfreudig wahr, dass sie schnell neue Strukturen, auch juristische, schaffen, um Sachen abzuwickeln. Hast du dann einen Blick auf dieses Thema oder ist das einfach, also die Gemeindeordnung wird hier mal rangezogen oder überhaupt die Kommunalaufsicht auch? Ist das irgendwie cooler in der Pfalz oder nur besonders hart hier? Hast du eine Idee, warum das so sein könnte?
Das ist uns natürlich ganz ähnlich. Ne? Wir sind ein kommunales Unternehmen. Ja, der Bezirksverband ist Hauptgesellschafter.
Genau.
Das heißt, solche Gründungen, die unterliegen natürlich in irgendeiner Weise ähnlichen Rechtskonstruktionen, wie du sie jetzt eben beschrieben hast.
Ja.
Dennoch gelingt es. Es ist sicherlich nicht immer einfach. Und wir würden es uns wahrscheinlich auch hier und da spontaner und schneller wünschen. Mhm. Aber es funktioniert am Ende in aller Regel doch sehr gut.
Ja, das ist irgendwie cool, ein Stadtwerk Menden, der Bernd Reichel war ja hier auch im Podcast, die haben so eine Art in der Stadt, in der Stadtverwaltung so eine Smart City GmbH oder Digital Menden GmbH gegründet, um das ganze Digitale zu bündeln. Er hat gesagt, das waren 1,5 Jahre harte Arbeit. Und wenn ich mir jetzt überlege, 42 Unternehmen, da ist eigentlich schon ein halbes Jahrhundert mit Gründung, mit Kommunalaufsicht und durch die Gremien gehen. Insofern müsst ihr das schon irgendwie, ich weiß nicht, muss wahrscheinlich auch noch einen Trick mehr geben, dass das so einfach geht. Aber es zeigt ja, und ich finde vorgreifend auch so ein bisschen, es gibt viele Stadtwerke, Energieversorger, die auch innovative Themen gut sozusagen auftun, aber dann fehlen denen manchmal die Strukturen, um das dann größer zu machen sozusagen. Ne? Die haben dann eine gute Idee, erste Erfolge, jetzt müssen aber Leute rein und dann ist irgendwie so, ja, aber wir haben gerade Einstellungsstopp hier im Hauptunternehmen, jetzt können wir können da aber jetzt nichts rein. Und weißt, dann denkst du immer so, ja, aber da müssen jetzt Leute rein und die kriegen das dann einfach manchmal nicht so hin, da auch die Strukturen rechtzeitig so zu schaffen, dass die auch hochfahren können. Ne?
Ja, also ich glaube, es liegt einfach ein Stück weit auch an der Bereitschaft, pragmatische Lösungen zu finden. Also wenn da so eine Gründung in Aussicht steht und da ist ein Geschäftspotenzial dahinter, dann muss man ja als Wirtschaftsunternehmen schon alles dran setzen, dass so eine Gründung auch stattfinden kann. Ja, das ist ja irgendwo ein Geschäft in der Zukunft, das da dann im Risiko steht, wenn man so will. Und das umzusetzen, muss ja doch im Interesse aller sein.
Ja, das schon, aber gerade am Anfang sind die Ideen ja auch ein bisschen fuzzy. Man weiß ja nicht, ob man damit Geld verdient. Wenn du jetzt LoRaWAN, diese Use Cases, da sind ja manchmal auch eher lustig, als dass man denkt, da verdient man jetzt richtig viel Kohle. Und manchmal ist es ja auch so der Punkt, dass dann auch so Kommunalmenschen oder so in Stadtwerken wollen die gar nicht, dass die Gremien so ein Spotlight haben auf das. Ne? Immer eine Gründung heißt ja immer so, aha, da wollt ihr ja aber richtig was machen. Da ist es dann fast zu früh schon eine zu große Erwartungshaltung, die dann da so aufkommt, das merke ich immer so ein bisschen. Aber anyway, ihr habt das gemacht, ihr habt diese Strukturen und damit kann man natürlich auch wunderbar arbeiten. Natürlich spreche ich auch hier von einem Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern versus Stadtwerke, die ich kenne, die auch mal 200, 300, 400 Mitarbeiter haben oder auch unter 100 und für die stellt sich dann so, das so ein bisschen anders dar. Also, Pfalzwerke, ich hatte mir das auch nochmal rausgesucht, Multi-Utility ist das für mich par excellence. Ihr seid dann auch bundesweit aktiv. Also das Klavier ist voll ausgeklappt. Und jetzt machst du, oder dein Job ist da, Innovation zu machen. Kannst du deinen Job mal so umreißen, wie du da hingekommen bist? Was soweit deine Stelle war, auf die du dich da beworben hast? Wie man sich da jetzt so schimpft?
Wie schimpfe ich mich denn? Ich schimpfe mich tatsächlich Bereichsleiter Technologien Innovation.
Okay, das ist natürlich schon ein fettes Ding, ne? So da, also Technologie Innovation, fragt mich. Ich bin der Bereichsleiter.
Ja, also es zeigt auch irgendwo die Konsequenz, mit der man dran glaubt, mit Innovation und Technologie. Wir sind ja immer noch eine sehr technologiebezogene Branche, nachhaltig neues Geschäft entwickeln möchte. Also das Potenzial, das wird klar gesehen. Mhm. Und die Ziele sind auch so, ne? Ich meine, keiner will, dass hier geforscht wird um des Forschungswillen. Wir machen wieder ein schönes, tolles Projekt und haben danach irgendeinen Prototypen gebaut, der, keine Ahnung, Temperatur an irgendwas misst. Mhm. Sondern es sind schon die Tätigkeiten sehr stark auch darauf fokussiert, das Geschäft von morgen zu verstehen und Lösungen anzubieten, die am Markt dann auch nachgefragt werden.
Also ja, vielleicht. Ja, also du sprichst ja so ein bisschen das Warum an. Und wir haben ja im Vorgespräch gesagt, wir probieren mal Simon Sinek aus. Wir hatten uns eben eine andere Reihenfolge überlegt. Aber gehen wir doch mal jetzt nochmal auf dieses Warum. Das sprichst du ja auch immer wieder an, dass man es ernsthaft macht, bei den Fallzwängen früh schon angefangen ist mit all diesem Stuff. Aber was wollen denn die Fallzwerke AG, wenn das Kerngeschäft so gut läuft? Und das ist ja auch immer die Mehr bei allen Energieversorgern, dass seit der Liberalisierung, die eigentlich gesagt wird, dass sie nicht lange mehr zu leben haben. Und das ist irgendwie wie so ein Patient, der dann trotzdem immer noch jahrelang weiterlebt und sagt, ja gut, dann mache ich es halt weiter, was ich immerhin gemacht habe. Woher kommt der Impuls, in das Neue reinzugehen, wenn das Kerngeschäft eigentlich noch so cool ist, die Bedrohung sehr weit weg? Und das Spielfeld an Innovation so vielfältig und divers ist, dass man sagen könnte, hey, bleiben wir einfach bei der Energieversorgung.
Ja, also diese Welt oder die Vision, wie du sie jetzt beschreibst, die wird bei den Fallzwecken wahrscheinlich niemand so unterschreiben. Mhm. Sondern uns, und wenn ich uns sage, dann meine ich eigentlich das gesamte Unternehmen, ne? Also von der eigentlichen Muttergesellschaft hin zu den verschiedenen Töchtern, insbesondere auch zum Netz. Uns ist sehr bewusst, dass sich das Geschäft verändert. Mhm. Und die zwei großen Cash-Cows, also Energievertrieb und das Netz, die stehen ja vor Veränderungen, die wir in Ansätzen auch schon spüren. Und im Moment haben wir eben die Chance, aus einer Zeit heraus, in der es uns noch sehr gut geht, finanziell gut geht, Neues zu entwickeln und Neues zu probieren. Das wird, wenn wir länger warten, irgendwann nicht mehr so sein, sondern dann werden wir aus der Not heraus schnell agieren müssen und versuchen, neues Geschäft zu entwickeln. Man hat sich hier klar irgendwo auch mit dem Vorblick auf das, was kommt, dazu entschieden, sowas strukturiert und bewusst zu tun. Mhm. Und so ist auch so ein Bereich entstanden dann, Technologien, Innovation.
Wie groß ist der Bereich jetzt bei dir da?
Ja, wir müssen mal drüber reden, was da so alles abläuft. Ne? Es sind irgendwie am Ende 10 Mitarbeitergrößenordnungen, die sich mit neuem Geschäft befassen, das einen direkten Bezug zum Energieversorger hat. Da haben wir noch ein Innovationsteam, da sind so 16 Leute drin und noch ein Lab, da sind auch nochmal irgendwie Größenordnung 4 Personen drin, die an den ganz verrückten Zukunftsthemen arbeiten.
Die also seid ihr so 30 Leute jetzt, wenn ich so zusammenrechne, so plus minus und 10 ist so dein Bereich und dann die... Dann gibt es noch Kollegen, die anderen Bereiche dann unterstützen oder leiten.
Also die drei genannten hängen irgendwo alle bei mir.
Technologie, ach so, alle Innovation. Bei dir, okay.
Hm,
alle
genau. Bei dir. Hm. Das Innovationsteam und das Lab, die sind Bestandteil der großen Initiative Digitale Transformation. Mhm. Okay. Das ist so das große Thema, mit dem wir gestartet sind. Ende 2018 ging es los. Und wo eben das Bewusstsein Auslöser war, dass das Geschäft, das alte Geschäft, wie wir es bis heute kannten, so in der Zukunft nicht mehr attraktiv sein wird. Wir haben entschieden, die gesamte Unternehmensgruppe zu transformieren. Wir haben das digitale Transformation genannt. Wird inzwischen intern liebevoll abgekürzt als IDT, Initiative Digitale Transformation. Mhm. Und da war die erste Säule eben so ein Innovationsteam. Also wir haben aufgerufen, in den Gesamtkonzern hinein, haben gesucht nach Mitarbeitern, die bereit sind, hier Verantwortung zu übernehmen, Extrameilengeher, motivierte, kreative Denker, die Neues ausprobieren wollen und das auch auf den Boden bringen am Ende. Ne?
Und das sind dann quasi, so sind nach und nach diese 30 Leute entstanden, die jetzt, sag ich mal, in diesem 1300-Mann-Laden das Neue probieren und machen. Und wenn du sagst, ja, Transformation, gibt's denn irgendwie so ein Zielbild, wo man sagt, die Fallzwerke, wenn diese Transformation, sage ich mal, dann im Wesentlichen einmal gelaufen ist. Wie die Pfalzwerke sich dann verstehen, sagen sie dann, ja, was heißt das dann? Sind wir dann, verkaufen wir dann noch Energie überhaupt oder managen wir alles dezentral? Was ist digital? Gibt es überhaupt noch das Thema Energie oder gab es irgendwie ein Bild, wo man festmachen kann, wir kommen dem näher? So.
Ja, also es gab jede Menge Bilder. Ja. Die sind auch nicht statisch seit 2018, sondern die verändern sich immer wieder und werden weiterentwickelt gemeinsam.
Ja.
Es gibt ein riesiges Kulturprogramm, das eben nicht nur dieses Innovationsbild oder das gesamte Innovationsökosystem beschreibt, sondern auch die kulturelle Veränderung, die notwendig wird, damit wir in Zukunft erfolgreich sein können. Ändert die Zusammenarbeitsformen, wir haben viele Teams, ein Stück weit auch losgelöst aus der klassischen Hierarchie, mit sehr viel Eigenverantwortung ausgestattet, wir haben eine ganz andere Führungsmentalität entwickelt, konzipiert und wir fangen jetzt an, die zu leben, eine Change Story gebaut. Ist aber, muss man auch klar sagen, im Innovationsbereich nicht so simpel, dieses Bild, dass man sagt, naja, wir wollen in Zukunft keinen Strom mehr verkaufen, sondern irgendwas anderes machen, überlegt euch was.
Sondern oder dass man sagt, ich möchte signifikanten Umsatz aus Geschäftsfeldern machen, die wir heute oder die nicht mehr diese klassischen Geschäftsfelder sind. Dass man sagt, heute haben wir noch 80% daraus und in 10 Jahren sind das nur noch 20%, weil und dementsprechend muss halt, die anderen Prozente müssen gefüllt werden durch neue.
Ja, gibt's also solche Zielbilder gibt's, werden auch gerade nochmal groß entwickelt, ja, und nochmal geschärft an vielen Stellen, dass man sich eben die Diversifikation des Geschäfts ja auch anschaut, ne? Also wie viel kommt denn eigentlich woher? Ist ja auch immer mit Risiken behaftet, immer regulatorische Anpassungen oder Veränderungen im Markt schlagen dann eben auf 80% vom EBIT zum Beispiel, um jetzt da zu bleiben, was du eben gesagt hast. Das heißt, da denkt man auch sehr strategisch und überlegt sich, wie wollen wir das denn verändern? Ich warne immer ein Stück weit davor zu sagen, naja, wir sind jetzt eine tolle Energieversorgerbranche, wir machen 90% vom EBIT in den zwei Kernbereichen der Energieversorgung und jetzt machen wir Innovation und in einem Jahr wird das Verhältnis 30-30-30 sein.
Nee, nicht im einen Jahr, das ist mir schon klar, aber ich hatte das immer so ein bisschen, wenn du so andere Branchen nimmst, wie zum Beispiel so Pharmabranche, die haben ja immer so eine gewisse Zeit so ein Medikament draußen und wissen, am 31.12. im Jahr X läuft das Patent aus, Generika kommt. Die haben wirklich so einen Punkt, auf den sie zulaufen, wo sie wissen, dann brauchen wir wieder ein neues Medikament, was wir dann wieder 10 Jahre sozusagen haben. Und das macht es natürlich sehr schön klar, dass man weiß, ihr habt diese 10 Jahre oder genau beim Klimawandel jetzt. Mehr oder weniger 10 Jahre gibt es jetzt noch und da muss diese CO2-Emissionskurve muss auf, sag ich mal, auf Null sein. So, und das macht es ja dann einfach auch hilfreich, dass du weißt, welche Entscheidung, mit welchen Wetten gehe ich in welche Bereiche mit meinem Innovationsbereich und wie viel muss ich da auch sozusagen investieren an Aufwand. Keine Ahnung, wenn du jetzt doppelt so schnell sein musst wie geplant, müsstet ihr vielleicht nicht 30, sondern 300 Leute sein und euer Budget müsste auch mal 10 sein. Woher weiß ich, dass ich jetzt genug mache oder dass ich an den richtigen Punkten mit dem richtigen mit dem richtigen Engagement unterwegs bin?
Ja. Ganz so einfach wie in der Pharmabranche haben wir es natürlich nicht in der Energieversorgung. Vor allem nicht bei den Punkten, die ein Stück weit vom Markt abhängen und der Kundennachfrage. Also klassisch Energievertrieb. Ja. Im Netz sieht es schon ein Stück weit anders aus. Das ist ja immer reguliertes Umfeld. Mhm. Bei der in der Regulierung des Netzes gibt es sehr klar Zeitpunkte, an denen eine EK-Verzinsung zum Beispiel angepasst wird, auf die wir natürlich auch Innovationsaktivitäten, jetzt insbesondere die netzbezogenen, sehr gut ausrichten können. Und es passiert natürlich auch. Aber auch bei den anderen Fragen, die so ein Stück weit vom Markt abhängen und natürlich immer mit Unsicherheit behaftet sind, machen wir uns sehr konkret Gedanken, welche Geschäftsmodelle, welche Ideen wollen wir denn weiter verfolgen? Wie groß muss das Potenzial sein, auch finanziell, weil wir da die ganze Zeit drüber reden. Also wie viel EBIT würden wir denn erwarten, jetzt ganz spontan in diesem Jahr bei einer Idee, dass wir sagen, bei der aktuellen Ressourcenauslastung macht Sinn, die noch weiterzutreiben und weiterzuentwickeln. Und welche lassen wir auch sehr bewusst und aktiv und möglichst früh in diesem Innovation Funnel, den wir aufgebaut haben, fallen. Und da gibt's natürlich immer mehr, ne? Also am Anfang war es natürlich cool, da waren die ganzen Leute da, die haben alle coole Ideen generiert. Gesprudelt vor Innovation. Und jetzt sind wir losgelaufen und immer mehr Menschen sind in der Umsetzung dieser Ideen involviert. Das heißt, die bringen die an den Markt, die ersten skalieren die schon am Markt. Das heißt, im Moment ist es so, dass wir gar nicht mehr so viele neue Ideen wie in der Anfangsphase generieren, dafür aber eben sehr stark in die Umsetzung eingestiegen sind. Und mit dieser veränderten Ressourcenverfügbarkeit bewerten wir eben auch Ideen, ja, und schauen, werden immer weniger in die Umsetzung gebracht als noch am Anfang. Oder die Kriterien werden härter für eine Idee, dass es in die Umsetzung geht.
Okay. Also ihr habt euch frühzeitig Gedanken gemacht, habt auch entsprechende Zielbilder, Visionen, sage ich mal, entwickelt. Du hast gesagt, ihr schärft jetzt nochmal nach. Hat dieses Klimading jetzt nochmal einen Einfluss auf eure Ausrichtung? Ich frage mich das immer so, sonst gibt es immer diese Sprüche, ja, Daten sind das neue Öl von morgen, wir müssen datenbasierter, digitalisierter. Kommt da jetzt auch dieses Klimading also vermehrt rein? Mich erinnert das immer so ein bisschen auch, weil im Silicon Valley, dem wurde auch immer vorgeworfen, dass die entwickeln Innovationen, irgendwelche Nerds, irgendwelche pickligen Typen entwickeln nur Innovationen für Dinge, weil sie jetzt irgendwie zu Hause ausgezogen sind, die Mutter nicht mehr für sie macht, irgendwelche Pizzalieferdienste oder irgendwie immer so Luxusproblem-Innovation, wo du sagst, ja, braucht das die Welt? Vielleicht auch nicht. Jetzt kommt mit dem Klimading jetzt ja einiges auf uns zu. Hat das nochmal getriggert?
Getriggert, absolut. Ich würde sagen, Klimaschutz und Dekarbonisierung haben schon immer eine große Rolle gespielt bei uns. Also ist auch ein ganz aktives Kriterium, das bei der Ideenbewertung Berücksichtigung findet. Also passt das denn zu den Klimazielen? Passt das denn zu unseren Unternehmensklimazielen an der Stelle? Wird abgefragt. Und jetzt ist es natürlich nochmal sehr viel konkreter und greifbarer geworden. Ich meine, in Rheinland-Pfalz gibt es eine neue Landesregierung. Die haben sich natürlich Ziele genommen, was den Ausbau betrifft, relativ große, ne? +200%, +100% Wind- und PV-Bereich. Im Wasserstoff spielt es ganz massiv rein. Da gibt es ja sehr konkrete Veränderungen regulatorischer Art auf EU-Ebene, auf Bundesebene, die da auch nochmal die Geschäftsmodelle, die wir bisher gedacht haben, ganz grundlegend verändern werden.
Ja, ich stelle mir vor, dass manche Dinge müssen einfach viel schneller passieren, wenn man die Zahlen jetzt mal aktualisiert. So, 10 Jahre noch und dann muss es auf null. Vielleicht waren das vorher, habt ihr euch gedacht, vielleicht habt ihr euch vorher gar keinen genauen Plan gemacht, sondern nur generell ist es gut, diese Sachen zu machen und wachsen zu lassen. Aber wenn man jetzt so einen Endpunkt dann da doch mal hat, ne, dann und rückwärts kalkuliert, dann wird ja schon manches irgendwie viel klarer und man merkt dann auf einmal, ja gut, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Wisst ihr, bei diesem Klimading, welche Ziele konkret auf eure Stadt zukommen? Wenn man diese Sektorenziele, diese ganzen Reduktionsdinge, wisst, habt ihr so eine Größe, wo ihr wisst, okay, und für die Pfalzwerke heißt es übrigens das. Und das heißt, wir haben jetzt noch x Jahre für Y.
Ja, also wir sind da sehr intensiv dran. Gibt sogar ein eigenes Team für, das sich mit diesen Fragen auseinandersetzt.
Super.
Ich bin nur am Rande drin.
Ja, du kriegst dann halt nur den Auftrag daraus und sagst, okay, wir kennen jetzt die Zahlen. Christoph, guck mal auf die Uhr mit deinen Innovationen. Gib mal ein bisschen Gas.
Also ja und nein. Also es gibt ja auch Veränderungen, die uns ganz konkret treffen. Also Zertifikatshandel. Ne? Also wenn man quasi Grünstrom tankt, dann gibt es da schöne Zertifikate draus, die kann man handeln. Im Wasserstoffbereich entwickelt sich was sehr Ähnliches. Wenn auch noch nicht so ausgegoren. Aber wenn das so kommt und in Deutschland ist man da mit der Umsetzung dieses konkreten Punktes schon sehr weit, dann hat das einen großen Einfluss auch auf das Geschäftsmodell im Umfeld Wasserstoff, so wie wir es heute rechnen. Und das sind natürlich Themen, die schlagen direkt durch, ne? Die betreffen uns unmittelbar und ohne, dass es eine aufwendige Aufarbeitung betrifft, Bedarf, trifft uns das direkt.
Okay, also ich nehme mal mit, ihr habt Leute, die sich damit beschäftigen, ihr rechnet, ihr guckt, wo er da landet, je nachdem, welche Zahlen da mal so anzieht.
Ja, also Klimaziele, Nachhaltigkeit, ich meine, das ist ja in aller Munde und beschäftigt uns bei den Pfalzwerken unternehmensübergreifend sehr.
Ja, ich finde es so irgendwie auch bemerkenswert, weil in dem Umfeld, wo ich so unterwegs bin, da ist immer so, manchmal auch noch so, kommt das überhaupt? Ja, wie soll man das den Leuten erklären? Ich habe denen doch gerade irgendwie in ihre Gasheizung, mussten die gerade irgendwas verändern. Ich muss ihnen jetzt eigentlich schon erzählen, nee, ihr müsst sie alle rausreißen, weil ich brauche Wärmepumpen, sonst schaffe ich das gar nicht. Also da ist noch ganz viel, wie soll ich das schaffen? Wer soll das den Leuten erklären?
Ja, also wir denken da natürlich auch in den klassischen Vertriebsbereichen schon ein Stück voraus. Ja? Also was vorhin angesprochen, kalte Nahwärme.
Ja.
So ein klassischer Ansatz.
Ich weiß gar nicht genau, was es ist, ehrlich gesagt.
Ja, sehr gerne. Ja. Also Wärmepumpen, die quasi eine Sohle aus dem Boden nehmen als Energieträger.
Ja.
Die hat den großen Vorteil, die hat halt, wenn man da irgendwie 30 oder 100 Meter irgendwo dazwischen tief bohrt, konstant, Größenordnung 12 Grad.
Ja.
Und wenn man halt mit einer Wärmepumpe von 12 Grad auf die notwendigen 40, 50 hochpumpen muss, ist das viel effizienter,
als
wenn man im tiefen Winter die Luft nimmt, die halt dann 4 Grad hat oder weniger.
Also auch so ein bisschen Geothermie, ein bisschen im Boden schon mal ein bisschen angewärmt. Okay.
Ein Stück weit wie die Geothermie, nur viel, viel kälter, deswegen heißt das Ganze kalte Nahwärme.
Okay.
Wir haben da eben so ein Konzept, dass in den Quartieren, die da neu gebaut werden und Neubau heißt ja auch immer, sehr effizient gedämmt sind, sehr effiziente Häuser. Ja. Dann Bohrungen an einer Stelle durchführen und über ein kaltes Nahwärmenetz diese Sohletemperatur und Sohle in die Häuser bringen.
Ja, aber jetzt sagst du, ich muss da nochmal reinbohren. Du sagst es, unser Vertrieb ist da auch innovativ unterwegs, aber es sind ja manchmal wirklich schmerzvolle Informationen, die man teilen muss. Es geht nicht nur darum, den Neubaubestand jetzt neu auszustatten, Quartiere. Nee, auch der gesamte Altbaubestand, da wo es kompliziert wird, wo es anstrengend ist, wo Strukturen kompliziert, da entscheidet sich ja so ein bisschen das Spiel dann auch, ne? Und geht der Vertrieb bei euch auch da? Habt ihr da Sachen entwickelt, die im komplizierten Bestandsgebäudebereich quasi attraktive Produkte für die Kunden bereithält oder anbietet?
Ja, also natürlich sind wir auch da ganz intensiv dran. Es ist nicht immer ganz einfach, als ein Pionier gewissermaßen dann schon so Dinge an den Markt zu bringen, die ja aufgrund der aktuellen CO2-Bepreisung häufig gar nicht so interessant sind für den Endkunden, wenn man rein wirtschaftlich draufschaut.
Ja.
Aber wir erleben einfach, dass immer mehr Kunden sich auch für so saubere Lösungen entscheiden, wenn es gar nicht die günstigste Variante ist, sondern irgendwo ist eine Bereitschaft da am Markt, ein Stück weit mehr zu investieren dafür, dass man ein Bestandshaus mit grüner, sauberer Energie, CO2-frei heizt. Und
so stellt ihr das fest? Also ich meine, ja, ist das wirklich so? Ich weiß nicht, da müssen ja wirklich also Haushalte wirklich bereit sein, quasi ihre vielleicht vor 5 Jahren investierte Gasanlage oder ihre Fernwärme, gut, da kommen sie nicht raus, aber Gasheizung rauszuschmeißen, Gastherme raus und für ein paar tausend Euro Wärmepumpen einzubauen, wird auch irgendwie gefördert, aber ihr bemerkt auch, dass dann Investitionsbereitschaft da ist von.
Ja, also du hast jetzt natürlich genau den Fall gegriffen, wo es richtig schwierig wird. Ne? Ja. Jemand hat eine tolle neue Gastherme gebaut und damals auf 20 oder 10 Jahre wahrscheinlich geplant. Da ist halt die Entscheidung irgendwann mal getroffen. Ne? Das ist richtig hart, dem was Schönes anzubieten, was auch wirtschaftlich attraktiv ist.
Mhm.
Weil wir erleben durchaus, dass immer mehr Menschen im Bestand bei einer neuen Heizung dann zur Wärmepumpe greifen. Mhm. Kombiniert mit PV, kombiniert mit dem Speicher, kombiniert mit einem wirtschaftlich attraktiven Tarif, um sowas dann möglich zu machen.
Und so, und sowas ist ja, es ist vielleicht fies auch, aber es ist ja auch echt komplizierter für den Vertrieb, ne? Früher irgendwie Stromliefervertrag abgeschlossen, fertig. Gasliefervertrag abgeschlossen, fertig. Das, was du jetzt aufgezählt hast, ist ja Horror, ist ja Projektgeschäft. Jedes Ding ist anders. Früher brauchtest du streng genommen nur ein Formular im Kundenzentrum auslegen und da hat jemand unterschrieben und fertig war du kannst gleich anfangen abzurechnen. Und heute, um sowas sozusagen an den Mann oder an die Frau zu bringen, ist es ja schon ein komplett anderes Geschäft, ne?
Extrem. Ne? Also es ist ein sehr erklärungsbedürftiges Geschäft in meinen Augen.
Ja.
Es sind sehr individuelle Lösungen, die auf den spezifischen Kundenbedarf angepasst sein müssen. Eine hohe Komplexität, von der Kunde eigentlich nichts sehen darf. Für den Kunden muss es ein ganz simples, einfaches Produkt sein. Das heißt, die Komplexität in meinen Augen verlagert sich ein großes Stück weit hin zum Versorger, weg vom Kunden. Und sowas anbieten zu können und prozessual abbilden zu können, das ist die große Herausforderung. Und in einigen Bereichen machen wir das schon richtig toll.
Mhm.
Und in anderen haben wir noch ganz schön einen Weg zu gehen.
Okay. Gut, und letzter Punkt nochmal zu dem Why. Du hast eben nochmal so angesprochen, dass hier auch diese Transformation, die heißt zwar irgendwie, wie heißt sie, IDT?
Nochmal? Initiative Digitale Transformation,
genau. IDT. mindestens ein ganz großes Stück Kulturtransformation drinsteckt. Ja. Also da, das habt ihr auch früher erkannt, kannst du mal, das ist schon so ein Wie-Frage, aber was tut ihr da für diese Kultur, damit das sozusagen mitkommt?
Das ist ein extrem vielschichtiges Thema natürlich, ne?
Ja.
Also zum einen natürlich die Art der Zusammenarbeit. Mittlerweile gibt es Teams, die themenspezifisch und bereichsübergreifend und unternehmensübergreifend zusammengesetzt sind.
Ja.
Also nicht mehr ein Bereich oder ein Unternehmen entwickelt für sich irgendeinen Kundenangang, Marktangang, Produkt, was auch immer, sondern man macht das gemeinschaftlich und schaut da auch gemeinschaftlich drauf am Ende auf den Business Case, wenn man so will. Darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze Reihe von Programmen, um sowas zu begleiten. Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklungsprogramme, Workshops, man lernt Kreativitätsmethoden kennen, man schafft neue Kanäle zur Ideengenerierung, gemeinsamen Ideengenerierung, man bindet Mitarbeiter in den Umsetzungen aktiv ein. Es ist nicht mal so, hallo, hier ist meine Idee, viel Spaß damit, sondern irgendwo werden Mitarbeiter in die Verantwortung genommen und Kollegen immer mehr, und Kolleginnen natürlich, als früher. Und wir haben uns so ein paar Credos aufgeschrieben, ne? Also wir wollen weg vom Silo, wir wollen hin zum Team, wir wollen von der Idee zur Umsetzung und so weiter und so fort. Also wir leben das an sehr vielen Stellen vor und verändern auch viele Kleinigkeiten so im täglichen Doing, um diese Kulturveränderung, die wir brauchen, aktiv anzustoßen.
Aber ja, wo ist denn da das Zielbild von dieser Kulturtransformation? Also wie viel, also wo wollt ihr denn hin zum Beispiel mit der Hierarchie, mit der Pyramide? Wollt ihr die umdrehen? Wollt ihr extremst gesagt in 5 oder 10 Jahren komplett dezentral gesteuert sein, völlig autonome Teams? Wie doll soll das passieren, diese Kulturtransformation? Soll das nur so ein bisschen Projektorganisation sein, die zu gewissen Themen dann aus den Unternehmen was rauspickt, oder soll auch wirklich im Kernbereich signifikant andere Kultur entstehen?
Ja, auf dem Weg sind wir gerade, ne? Also wir kommen ja quasi von einer sehr hierarchisch geprägten Organisationsstruktur, wie man so kennt aus der Energieversorgung. Und jetzt irgendwo 2 Jahre nach dem Start sind wir schon an einem Punkt, dass wir gelernt haben, in diesem Innovationsökosystem ganz anders umzugehen und darüber hinaus in vielen anderen Themen auch so zu arbeiten. Also das, was wir da gelernt haben in diesem Innovationsumfeld, das ist mittlerweile etabliert weit über die Grenzen dieser 30 Teilnehmer hinaus und wird von den Bereichen ein Stück weit gelebt. So, dass es auch gar nicht so sein muss, dass der Vorstand sagt, und übrigens, ich will jetzt hier diese Struktur auflösen, sondern ein Stück weit löst sich die von alleine auf.
Ja, aber es hängen ja immer viele Sachen dran, wie Stellenbeschreibung, wie Eckbüros, wie Firmenwagen, wie Privilegien, wie Entscheidungswege. Das sind ja ganz harte Sachen. Die lösen sich ja in der Regel nicht einfach von selbst aus, weil da auch starke Interessen dran hängen.
Das sind wir absolut noch, ne? Also es gibt noch die Firmenwagenregelung bei uns, gar keine Frage.
Ja.
Bürothematik, die weicht man schon deutlich auf im Moment. Ja, wir stellen uns da eine Shared-Desk-Systematik vor, die ist ja weitgehend und tiefgreifend. Mobiles Arbeiten ist ein ganz aktuelles Thema, das schon irgendwo in der Umsetzungsdiskussion sich befindet. Das heißt, da sind wir schon recht weit. Jetzt hast du das Thema Stellenbeschreibung angesprochen. Da leben wir im Moment noch ein Stück weit die Welt, wie sie war. Ne? Also jede Stelle hat eine Stellenbeschreibung, die ist da klassisch irgendwo aufgehängt, gehört irgendwo dazu. Aber das sind auch Veränderungen, die angestoßen werden müssen jetzt. Ne? Und es ist, damit es konsequent funktioniert und ganzheitlich funktioniert, kann man da nicht aufhören, drüber zu reden. Ne?
Und hier aber Corona hatte mobiles Arbeiten. Corona habt ihr jetzt ja auch. Ihr arbeitet, habt ja, wie war das Corona-Ding für euch, für die Pfalzwerke? Alle nach Hause, alle mobil, alle dezentral. Wie funktioniert das technisch, kulturell?
Ja, also es war ein Riesenschritt, ne? Also die Pfalzwerke ist so ein bisschen eine große Familie, ne? Und da sind alle gerne in dieses Hauptgebäude gekommen oder in die an ihren Standort, haben alle getroffen. Ja, das hat so dazugehört. Ne? Man hat keiner oder ein großer Anteil der Menschen, und ich will mich fast ein Stück weit dazuzählen, der hat sich es kaum vorstellen können, langfristig von zu Hause zu arbeiten.
Und Corona ist das so besonders schön da bei euch, in eurem Bürogebäude? Oder warum bist du da so besonders gerne hingegangen? Oder ist die Kantine besonders lecker? Oder?
Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Stück weit die Kultur gewesen. Ne? Man hat da kurze Wege gehabt, direkten Austausch, hat die Kollegen greifen können, ja, und zwar inhaltlich greifen können.
Ja, und sagst du gerade richtig, ne? Inhaltlich greifen, weil man hört halt auch immer, nee, kommt mal alle wieder zurück ins Büro, weil ihr seid nicht greifbar, meint, ich kann euch nicht mal schnell irgendwas rüber werfen, was ihr machen sollt, ne? Das ist so.
Also in meiner Wahrnehmung, ne, wir reden da von einem Riesenschritt, ne? Also das sind also ein paar hundert Leute in einem Gebäude und wenige Tage danach ist da fast niemand mehr. Ne? Und dass sowas prozessual und von den Arbeitsthemen so gut von zu Hause aus funktioniert, hat selbst mich überrascht, der da ja wahrscheinlich von der Grundeinstellung schon eher einen offenen Blick für hat. Mhm. Das heißt, wir haben da extrem viel gelernt, haben alle mit Laptops ausgestattet, die wenigen, die noch nicht waren zumindest, haben den VPN, die Anzahl an gleichzeitig möglicher VPNs aufgebohrt in sehr kurzer Zeit, haben gelernt, wie wir mit Teams arbeiten, statt mit Skype wie bisher und viele andere Dinge, die sich da etabliert haben. Und die Erfahrung zeigt schon, dass Dinge auch viel schneller gehen können online. Mhm. Also Projekte, die vorher in der Abstimmung 3 Tage gebraucht hätten, die kriegt man manchmal an einem Vormittag durch, weil man einfach die relevanten Ressourcen gemeinsam in den Meetingraum bringt. Mhm. Und nicht jeder muss da hinfahren, nochmal Kaffee trinken unterwegs, kommt zu spät, weil Stau war und so weiter und so fort. Was schon eine große Herausforderung ist in meiner Wahrnehmung, auch in der Führung, ist der soziale Zusammenhalt von Teams. Mhm. Also wir sind in den laufenden Projekten im Innovationsbereich extrem schnell geworden, haben zum Teil auch also Deadlines deutlich unterschritten durch das mobile Arbeiten. Wir haben aber uns ganz schön die Haare gerauft, wie wir dieses Team zusammenhalten, ne, dass da noch ein persönlicher Bezug besteht.
Aber habt ihr denn überhaupt gemerkt, dass das Team nicht mehr zusammenhält? Also das ist ja erstmal so eine Diagnose, war die dann da, dass man gemerkt hat, oh, der Zusammenhalt sinkt?
Ja, man hat einfach gemerkt, naja, die in verschiedenen Projekten arbeiten, die sprechen eigentlich gar nicht mehr so richtig miteinander. Man spricht projektbezogen und themenbezogen miteinander, aber es ist nicht so mehr so richtig so, dass der eine ja eh weiß, was im anderen Projekt läuft, da auch Input gibt, sich einbringt, dann Wir-Gefühle besteht. Ne? Wir sind das Innovationsteam, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Und wir wissen voneinander und wir halten zusammen und wir sind kreativ. Sondern das ist schon in meiner Wahrnehmung ein ganzes Stück weit verloren gegangen. Wir haben da natürlich viele neue, tolle Online-Formate gemacht und Treffen und Abenden und Kochen und all die Themen, die man eben so machen kann. Aber ich glaube, der persönliche Kontakt ist ein Stück weit unabdingbar, wenn es um Innovation und Kreativität geht. Mhm. Und ich bin froh, dass wir den jetzt wieder herstellen können.
Mhm. Also was heißt das jetzt dann? Jetzt gibt es jetzt die Regel, jeder kann sich aussuchen, ob es kommt oder nicht kommt, oder weil die Möglichkeiten sind ja jetzt erweitert und da, oder werden Regelungen versucht zu finden oder müssen gefunden werden, vielleicht bei so einem großen Laden, wie ihr es seid?
Wir haben natürlich, sag mal, in jedem Zeitpunkt immer Regelungen, die der aktuellen Infektionssituation ein Stück weit gerecht werden.
Ja, aber jetzt sozusagen, wo würde diese, sag ich mal, es ist jetzt vorbei, Corona. Mal für ein paar Monate, bis die nächste Delta-Gamma-Variante kommt. Aber ruft ihr die jetzt auch alle per Befehl wieder zurück oder sagt ihr, so, ihr könnt jetzt wieder in die Hauptverwaltung kommen, Büros sind wieder da, gewisse Hygienesachen gibt's noch, aber ihr könnt euch jetzt wieder ab sofort, könnt ihr hier auch arbeiten, wenn ihr wollt, wenn nicht, bleibt da, wo ihr wollt. Es ist jetzt einfach eine weitere Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Und die Teams
also sozusagen so entscheiden. Flexibel stellen wir uns das vor und so wird es im Moment auch gelebt. Es wird natürlich einige Herausforderungen mit sich bringen, ne? Also rechtlicher, arbeitsrechtlicher Natur. Mhm. Aber das ist das Ziel, ganz klar, das erklärte Ziel. Mobiles Arbeiten und zwar mit einem hohen Freiwilligkeitsanteil wird es auch nach Corona geben. Ich persönlich glaube, dass wir uns nicht mehr treffen, um kleinteilige Arbeitsthemen zu besprechen, sondern wir treffen uns, um kreativ zu sein, um Spaß zusammen zu haben, um Dinge voranzubringen und zu entscheiden. Ja. Und vieles von dem Operativen wird einfach online stattfinden in Zukunft.
Ja, so ein bisschen das Unternehmen als Kneipe, ne? Quasi, man geht dorthin, man ist kreativ, man trinkt ein Bier, man sozialisiert sozusagen, oder man kann auch besser sagen, als Restaurant oder als einfach sozialer Ort ne? Und nicht mehr um, keine Ahnung, irgendwie so eine Besprechung zu machen unbedingt.
Ja, absolut. Wir haben ja noch die besondere Situation, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir bauen eine neue Hauptverwaltung.
Genau, ich habe dir das ja aufgeschrieben, dachte, wie klein wird denn die jetzt dann werden?
Ja, also wird auf jeden Fall ganz anders aussehen als mal geplant, ne? Also so von der, jeder braucht so sein Büro und da gibt es natürlich Glaswände und Glastüren, wird es immer mehr zur Stätte der Begegnung werden.
Ja, genau.
Also Kreativräume.
Genau. Und du musst es ja dann, wenn du den Freiwilligkeitsgrad jetzt, sage ich mal, ganz extrem hoch auslässt, musst du das ja so attraktiv machen, dass es wirklich so ist, dass man sagt, nee, heute bin ich nicht in meinem schönen Homeoffice oder keine Ahnung, sondern ich gehe heute mal ins Unternehmen, weil es da einfach vom Ort her, ich gehe freiwillig dorthin, weil es einfach meine Kreativität unterstützt oder weil ich einfach mal in Ruhe denken will. Es ist ja schon ein bisschen was anderes, wenn du so sagst, das ist, der Arbeitsort ist hier in, du weißt gar nicht, wo ihr seid. Kaisers?
Ludwigshafen.
In Ludwigshafen, ja. Da in der Straße XY. Oder es ist ein fakultativer Ort, wo man hingehen kann. Und wir wollen es gerne fördern, dass viele kommen. Da muss man vielleicht, keine Ahnung, dann doch mal den Veggie Day einführen für die manche. Oder irgendwie muss man anders planen. Was macht ihr denn da anders?
Ein ganz wichtiger und spannender Punkt. Ich glaube auch, dass in Zukunft der Büroarbeitsplatz ein ganzes Stück weit mit dem privaten Umfeld konkurrieren wird.
Ja.
Also Arbeitgeber werden in Zukunft da schon was bieten müssen. Ja, ja. Du hast jetzt Veggie Day gesagt, ob Veggie Day reicht.
Ja, für die Spitzel-Leute, keine Ahnung.
Gar nicht, genau, ja. aber das wird schon sowohl was Ausstattung angeht, ja. Was mal Essen natürlich, ne? Das ist ja irgendwo ja, immer...
Das ist Interaktion par excellence, ne?
Ja. Eine gute Kaffeemaschine, ja. Barista, wie auch immer... Da wird es viele Dinge geben müssen, die Arbeitgeber motivieren, auch da zu sein dann, ne? Und kreativ zu sein und solche Dinge zu erleben. Ist erkannt, ne? Also die Pfalzwerke haben da relativ früh zwei Teams zusammengerufen, die sich sehr intensiv genau mit dieser Frage befassen, Mitarbeiterbefragungen machen, Prototypen aufbauen, lassen und aufbauen. Zu schauen, wie würden wir uns denn wohlfühlen und was müssen wir eigentlich tun, damit Mitarbeiter gerne dahin gehen.
Ja, bin gespannt. Wann soll das Ding stehen oder wie weit seid ihr da mit dem?
Das ist schon relativ weit. Also nächstes Jahr ist Einzug geplant. Das gesamte Kerngerüst steht schon.
Aber da musstet ihr wahrscheinlich auch nicht umplanen, oder?
Ja, wir sind, du sagst genau richtig, in einer ziemlich intensiven Umplanungsphase.
Ja.
Ist ja nicht so, dass Gott sei Dank im Rohbau noch schon alles durchgeplant sein muss, ne? Aber klar.
Ganz aber ich finde es spannend, weil dieses ganze, so ein Unternehmensgebäude ist ja auch immer dann Ausdruck der ganzen Kultur, des ganzen Unternehmens. Da wird es ja sichtbar, ne? Und jetzt diffundiert das irgendwie so ins Private und die Leute haben private Rechner. Wie schaffst du dann quasi einen Unternehmensort, der virtuell ist, ne? Dass du auch irgendwie merkst, keine Ahnung, da sind wir ja auch noch nicht am Ende, diese ganzen Kommunikationswerkzeuge, Zoom und so, die werden sich ja auch irgendwie entwickeln, dass du da auch, ja, dass du merkst, das ist Falzwerke digital arbeiten und nicht Quantum digital arbeiten. Das finde ich spannend. Und dann sehe ich aber auch andererseits, ne, so wie die großen Technologie-Companies, da Apple, Google, die befehlen ihre Leute zurück, wo du denkst, Alter, ihr seid so Speerspitze der Innovation. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich sagt der Tim Cook, wir haben jetzt hier so ein geiles UFO hingesetzt und ist vielleicht dann auch enttäuscht, dass sie sagen, ich habe hier für Milliarden vom Foster oder wer das gebaut hat, so ein Ding hingesetzt, aber es will gar keiner kommen. Oder, ne, also so, ich weiß nicht, was es sonst für einen Zwang gibt, die da irgendwie zu holen, außer vielleicht irgendwelchen Paranoia-Sachen oder so, aber.
Ich habe es auch gelesen und hat mich sehr, sehr überrascht, ja, auch gerade bezogen auf die Diskussion, die wir intern natürlich führen, ne, mit dem Bewusstsein, sowas so öffnen zu wollen.
Ja. Dann ist wahrscheinlich der erste, dann wird mal geguckt, guck mal, Google macht das auch nicht. So bei allen anderen Sachen, wo man gesagt hat, hey, guck mal, Google macht Moonshots, machen wir doch auch. Nee, das ist Silicon Valley. Aber hey, guck mal da. Okay, also ich habe dich genug, glaube ich, jetzt ein bisschen ausgefragt zu dem Warum, kommt vielleicht immer noch mal wieder durch. Das ist jetzt sozusagen der Kern bei Synnex. Warum macht man Innovation als Stadtwerk, als Energieversorger? Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und guck mir an, wie macht ihr das jetzt bei euch eigentlich? Also so, du hast schon ein bisschen so angedeutet. es gibt diesen Bereich von 30 Leuten. Sag mir nochmal, wie ist die Aufteilung? Es gibt, wie ist diese, eine Dreieraufteilung hattest du da noch genannt?
Also am Ende ist spannend, es gibt ein Innovationsteam. Dieses Innovationsteam, das befasst sich mit Innovationen, die sehr nah am Bestehenden sind.
Ach so, das sind Menschen, so diese evolutionären, inkrementellen Verbesserungen des Kerngeschäftes sozusagen, ja?
Ja, also für mich ist eine Innovation immer noch was anderes als eine reine inkrementelle Verbesserung.
Okay. Aber
es sind auf jeden Fall Innovationen, wie eine Enercloud zum Beispiel, die in Bezug haben zum Kerngeschäft.
Absolut, Energie also nur anders verteilt, gespeichert, so, ja. Hm.
Virtueller, datenbasierter Plattformgedanke dahinter, Austausch drin, der Kunde zahlt gar nicht mehr für die Kilowattstunde, er zahlt für den Service. Also da ändert sich schon das Geschäftsmodell. Aber es ist nach wie vor Energie, es sind nach wie vor die klassischen Kunden, die wir sonst auch bedienen würden mit anderen Tarifen. In anderen Modellen. Und es gibt das Lab.
Es gibt das Innovationsteam, die machen die verbessern die Klassik. Und jetzt das Labor, wo du sagst, was passiert da?
Labors sind so die radikal Innovativen, also die wirklich völlig neue Wege gehen, die Dinge tun, die keinen Bezug mehr haben müssen zum Energieversorger, zu den bisherigen Produkten, zur Kundenlandschaft, sondern die können.
Hast du ein Beispiel, irgendwie ein altes oder was du nennen kannst, wo das klar wird, wie weit weg die denken dürfen?
Ja, was machen wir zurzeit zum Beispiel? Im Projekt Chalix entwickeln wir eine App, die im Social-Media-Bereich angesiedelt ist.
Ja.
Mhm. Also wirklich völlig weg. Ne? Nicht mal dieselben Kundengruppen werden adressiert, sondern sehr junge Menschen, die das ansprechen soll.
Falzwerke TikTok quasi, ja. So.
Ohne den Begriff Falzwerke könnten wir es wahrscheinlich so stehen lassen. Ne? Also auch wir bewerben das nicht mehr mit dem Begriff Falzwerke, ne? Wenn wir sagen, so eine Kundengruppe, die können wir nicht ansprechen mit sowas altmodisch Klingendem aus derer Perspektive wie Falzwerke. Ne? Die haben keinen Bezug dazu. Wir nennen das Chalix.
Wie heißt das? Chalix, okay.
Hm? Chalix, von Challenge.
Hm? Also die denken frei in einem anderen Horizont mit einem,
Bestimmt. Ja, anderes Thema daraus ist IoTista, ne? Also IoT.
Ja. LoRaWAN?
Nee. Genau, LoRaWAN ist eine Übertragungstechnik für die Plattform, aber die Idee dahinter ist eine andere. Sondern wir wollen datenbasierte Mehrwerte anbieten und eine Plattform entwickeln, die das kann.
Mhm.
Das heißt, wir machen das schon, um es richtig zu sagen. Und für den Energieversorger ist das ja auch ein ganzes Stück weit radikal innovativ. Hat also mit dem klassischen Geschäft nichts zu tun. Ist auch für andere Kunden, die wir bisher gar nicht so sehr im Fokus haben, interessant. Die Ertragsmechanik ist ja neu. Der Kunde zahlt für einen digitalen Service und gar nicht mal so sehr, wie wir es uns wahrscheinlich in der alten Welt vorstellen könnten, für eine Softwarelizenz oder einen Sensor oder so.
Mhm. Okay.
Sondern für die Bereitstellung von Informationen, wenn man so will.
Mhm. Okay. Also ihr habt das Team, ihr habt das Labor und dann, was das dritte war jetzt noch?
Genau, der klassische Bereich Technologien, Innovation. Das sind Mitarbeiter, die sich eben mit neuer Technologie in der Energieversorgung auseinandersetzen.
Wasserstoff zum Beispiel.
Wasserstoff ist ein super tolles Beispiel, hängt da drin.
Ja.
Netzsensorik, Entwicklung und so Zeug. Also Dinge, die uns auch sicherlich viel EBIT bringen können, relevant sind für uns, aber die jetzt wenig im Bereich digitale Innovation stattfinden.
Okay. Okay. Und seit wann ist diese Einheit eigentlich, seit wann gibt's die schon so? Oder diese drei, oder wie lange gibt's dieses Aufbau dieser 30 Leute über die, wann hat man angefangen mit Mitarbeitern?
Man hat angefangen, Ende 18, November 18 hat man angefangen.
Okay, ist jetzt November 18, ist jetzt noch nicht so mega lang, ne?
Also relativ frisch, wobei relativ frisch, da ist schon ganz schön was entwickelt worden und am Markt tatsächlich in dieser kurzen Zeit, wenn man so will. Man muss auch dazu sagen, das Innovationsteam hat nicht nur die Aufgabe, Ideen zu bauen, sondern die fallen auch ein Stück weit unter den Aspekt Kulturentwicklung. Denn die Menschen da drin, die bleiben nicht dauerhaft in dem Team, sondern die arbeiten damit, bringen ein Projekt zu Ende. Und wenn das Ganze dann funktioniert und ein Vertrieb etabliert ist, das Ganze an eine Vertriebseinheit, die das kann, übergeben wurde oder eine Ausgründung stattgefunden hat, auch so Ansätze gibt es im Moment, dann gehen die zurück in ihren klassischen Bereich und bringen eben diese neue Arbeitsweise, die Mentalität, das Mindset mit, Und da haben wir auch schon ganz tolle Effekte erlebt. Ne? Die gehen dann zurück und sagen, hey Mensch, was wir da seit 5 Jahren machen, lasst uns das mal anders angehen. Sind vernetzt im Unternehmen danach ziemlich gut, haben mit vielen gesprochen und denken Dinge einfach neu.
Ja, man infiltriert sozusagen die Kernorganisation damit. Es gibt natürlich, glaube ich, also ich kenne das auch aus einem anderen Stadtwerk sehr erfolgreich. Es gibt natürlich auch so Sachen wie, ja, keine Ahnung, dass sie dann Fremdkörper bleiben in dieser Abteilung und dann nicht mehr den Anschluss finden, ne? Oder dass dann andere Abteilungen die Leute auch gar nicht mehr so abgeben wollen. Die bewerben sich dann, die wollen die aber nicht abgeben, ne? Also diese ganzen Sachen gibt es natürlich dazwischen auch, aber es rüttelt so ein bisschen an den Festen, ne? Und verändert einfach so ein bisschen.
Also all die Themen hatten wir auch. Ne? Da gab es natürlich Widerstand. Ne? Da melden sich natürlich in der Regel Leute, die woanders auch ziemlich gute Leistungen bringen. Und wenn die jetzt sagen, hallo Chef, ich habe jetzt mal Lust da, ein Dreivierteljahr lang, und wenn es auch nur mit 3 Tagen die Woche ist, an so ein Projekt zu schieben, das tut natürlich den Bereichen auch weh. Ne? Die fehlen da tatsächlich. Mhm. Und das war gerade am Anfang auch ganz schön schwer.
Dann bist du mal so, du bist ja der Wegnehmer, ne? Du nimmst den Bereichen die guten Leute weg, quasi. So kann ich mir vorstellen,
dass die Perspektive kann man natürlich einlegen. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ziemlich gelegt. Auch weil die Bereiche sehen, da kommt was bei raus. Ne? Also das sind ja eine ganze Reihe oder einige Produkte entstanden, die den Bereichen auch was nutzen und die Bereiche gerne vertreiben und aufnehmen. Der Enercloud zum Beispiel. Wenn die das erleben, fällt denen dieses Eingeben von Ressourcen viel weniger schwer. Geht sogar so weit, dass die mittlerweile regelmäßig eigene Ideen einbringen.
Sie können ja nicht nur Leute, na, irgendwann sagen die auch, ja gut, dann schmeiße ich mal ein paar Ideen hinterher. Vielleicht kommt ja was zurück sozusagen. Ne?
Aber das ist ja auch genau das, was wir wollen. Ne? Ich meine, wir wollen ja keine Insel sein, die da ihre eigenen Ansätze propagiert und versucht umzusetzen. Sondern wir wollen ja total offen sein für die Probleme und die Themenfelder, die auch ein Vertrieb, der ja beim Kunden sitzt, sieht und arbeiten da gern zusammen.
Okay, ich gehe nochmal in diese Enercloud rein jetzt. Also nochmal kurz. Also seit wann ist das Produkt sozusagen live am Markt dann?
Also es ist ja ein vielstufiger Prozess, so eine Entwicklung.
Ja.
Am Markt ist im Moment der MVP.
Also das ist die erste Version. Validiert und guckt so. Mhm.
Des Produktes.
Ja.
Mhm. Die haben wir jetzt getestet. Der Test ist abgeschlossen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir entschieden haben, dieses Produkt als finale Version an den Markt zu bringen. Mhm. Hast du gefragt, wann das ist? Es ist auf jeden Fall im August der Fall, dass der Big Bang erfolgt, der Launch. Mhm. Und zwar nicht nur in einem kleinen Teil des Vertriebsgebietes, sondern im gesamten Gebiet wird das Ganze dann verfügbar sein. Mhm. Wir haben uns sogar ein paar Wochen mehr Zeit gelassen, weil die Nachfrage eigentlich viel größer ist, als wir das brauchen konnten am Anfang. Mhm. Aber die Themen sind jetzt im Griff und jetzt kann es losgehen.
Und das ist aber jetzt in den 3 Jahren, ist es eine der ersten Produkte im MVP-Stadium, die jetzt rauskommen, die auch wirklich sozusagen am Markt reüssieren hoffentlich, oder gab es schon andere Sachen, auch kleinere, vielleicht aber nicht so ausgefeilte oder nicht so, also noch, die noch näher dran sind und nicht so ausgefeilt anders sind?
Ist tatsächlich eins der ersten Produkte, das am Markt ist. Im IoTista-Umfeld haben wir auch einige MVPs und mittlerweile finale Produkte, die vermarktet werden, aber auch erst seit April diesen Jahres, also noch gar nicht so lange.
Ja.
Dennoch ist es so, ich meine, beides haben wir quasi selbst entwickelt. Ne? Also Enercloud, da ist jede Zeile Quellcode bei uns entstanden. Das gesamte Konzept, Abrechnung, alles, was dazugehört. Wir hatten Entwicklungszeit 1 Jahr und 1 Woche bis zur MEP-Phase. Und jetzt ist die eben seit ein paar Wochen am Markt.
Du sprichst gerade von Entwicklern. Wo kommen die denn eigentlich hier in euren Teams? Die waren ja vielleicht vorher jetzt nicht unbedingt immer so da, oder weiß ich nicht, vielleicht auch doch, aber wo kommen die her?
Ja, also wir setzen da ganz stark auf Kooperation, ne? Auf Startups, auf Unternehmen, Entwicklungsbuden, wenn man so will, die hier am Markt, am liebsten in der Energiebranche, aber wir haben auch einige andere, Entwicklungsdienstleistungen anbieten und ein Stück weit unsere Sprache sprechen. Okay. Also wenn die anfangen zu verstehen, hey, was wollen Energieversorger eigentlich und wie sind die Schnittstellen und was haben die typischerweise für Probleme und warum brauchen die denn jetzt die Kilowattstunde anders dargestellt und so. Ja. Also wenn da ein gewisses Verständnis da ist, haben wir da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Anders geht's auch.
Okay.
Wir haben so die Philosophie, nicht alles selbst zu machen, sondern sich die Expertise reinzuholen. Also zum Teil haben wir da Freelancer drin sitzen als Entwickler. Mhm. Einen haben wir auch gleich eingestellt mit einem normalen Arbeitsvertrag, aber viel eben auch über Beauftragungen.
Mhm. Okay. Sag nochmal, dieses IoTista, was ist das im Kern? Also das war dieses, wie beschreibst du das Produkt? Du hast gesagt, irgendwie mit Datenservices da irgendwie Geld zu verdienen, aber hast du mal ein knackiges Beispiel? Oder?
Das ist im Prinzip eine Datendrehscheibe. Ne? Also ja. Ich kann dir mal erzählen, wie es angefangen hat. Angefangen hat alles mit LoRaWAN.
Genau, hat jeder, kennt jeder, ne? Baut diese Dinger günstig, kann man machen, endlich mal wieder Netz, schön Technik. Ne?
So hat es angefangen, genau ja, so, ja. Ne? Schön Technik. Ja. Im Bereich Technologien, Innovation ja. hat einer ja. das Ding ausgegraben, ja. hat gesagt, hey Mensch, probieren wir es mal aus, hat es ausgebaut, hat gesehen, hey, die Daten kommen ziemlich gut an, auf große ja. Distanzen. Genau. Wir haben ja als Flächenversorger ein sehr großes Netzgebiet, genau. über 6000 Quadratkilometer. Da ist es auch ausgebaut inzwischen. Also LoRaWAN ja. ist flächendeckend verfügbar. Ja, und dann kam eben das interdisziplinäre Team. Ne? Da waren dann ja. Leute drin, die nicht nur Techniker waren, sondern die überlegt haben, hey, was können wir denn damit machen? Und welche ja. Mehrwerte können wir denn schaffen? Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Produkten, die auf dieser Plattform laufen. Aber die Idee ist immer, irgendwo Sensorik zu verbauen, die einfach Daten erfasst, die man braucht. Ja. auf der Plattform die Daten einzusammeln, zu aggregieren, zu vergleichen, ja. Zeitreihen aufzuzeichnen, Veränderungen festzustellen, was auch immer. Ja. Und dann diese wertvolle Information, den Mehrwert, dem Kunden darzustellen, zu übergeben, in Abrechnungssysteme, in der App zu ja. visualisieren, in die Leitwarte zu übertragen, was auch immer. Mhm. Was für Produkte sind da zurzeit möglich? Wir setzen das ein im Monitoring von Trafostationen. Temperatur, Feuchtigkeit, ja. Begehung, mhm. Spannungspeaks, alles Mögliche von verschiedenen Netztypen. Wir setzen das ein im Gebäudemanagement. Temperatur, Energie, die da fließt, Vorlauf, Rücklauf, Temperaturdifferenzen und so weiter und so fort.
Macht ihr das schon spannend. Flächendeckend auch oder sind das immer mal so einzelne oder ist es wirklich auch schon ein bisschen ausgerollt?
Nee, es ist tatsächlich ein bisschen ausgerollt. Wir haben Kunden, die haben angefangen mit so einem kleinen, wie man es halt kennt, ne? Wir bauen jetzt mal einen kleinen Piloten. Ja. Aber wir haben dann auch Kunden, die da schon wirklich also eine dreistellige Anzahl von Gebäuden oder Stationen mit ausstatten, ja. mit der Technik.
Okay.
Einfach weil sie sagen, unglaublich, was wir da für einen Verkabelungsaufwand vor Ort tatsächlich sparen. Wenn wir keinen Elektriker brauchen, der da 230 Volt irgendwo hinlegt, um dann irgendwo ein Modem zu betreiben, das dann per LTE irgendwelche Daten irgendwo hinschickt. Mhm. Wassernetze sind ein Riesenthema, ne? Wasserversorgung, Wärmenetze sind ein großes Thema. Da wird es auch schon in einer ganzen Handvoll von Projekten eingesetzt, obwohl das Produkt eigentlich relativ neu ist. Und wir liefern die Daten auch wirklich in Abrechnungssysteme inzwischen. Also haben Schnittstellen gebaut, dass unsere Datendrehscheibe dann für die Abrechnung diese Zählerwerte exportieren kann. Und ich meine, die klassischen Fälle, die kennt man ja alle, ne? Schachzähler, da muss einmal
genau, einer rausfahren. Genau, da habe ich gerade geguckt, bei uns im Slack hat nämlich Stadtwerke Essen hat gefragt, hier, habt ihr schon mal so einen Schachtkram da gemacht, Schachzählerablesung? Und deswegen hatte ich gerade so ein bisschen geguckt, habt ihr also auch, ja?
Haben wir auch, natürlich, klar. Ist auch ein ganz spannender Anwendungsfall, weil man halt sehr schnell spart, ne? Also da fahren in der Regel zwei Leute raus, der eine krabbelt runter, der andere passt auf, dass er auch wieder hochkommt, liest den Zähler ab und fährt wieder heim.
Ja.
Ich meine, sowas ist natürlich super zu digitalisieren. Und die meisten Kunden, die damit anfangen, die machen das genau mit solchen Anwendungsfällen und sagen dann, hey Mensch, wir haben das System verstanden, ihr kriegen die Daten, ist das toll, lasst uns doch mal eine Lösung finden für und dann kommt irgendein größeres Problem.
Genau.
Und am Anfang waren wir sehr stark auf diesem Trichter. Also wir haben mit irgendeinem Use Case angefangen, Projekte beim Kunden zu machen, haben verstanden, was die sonst noch für Probleme haben und haben angefangen, Lösungen dafür zu bauen. Mhm. Jetzt haben wir halt irgendwie ein Portfolio aus 10 Ansätzen und der Schritt davon, also die haben dafür bezahlt, ne, es bringt Geld ein, das ist erstmal die gute Nachricht, aber um sowas skalieren zu können, muss man es ein Stück weit standardisieren. Ne? Also man muss quasi die Ansätze finden, wo der Bedarf bei vielen Kunden in sehr ähnlicher Form da ist.
Genau.
Okay. Und in der Phase sind wir jetzt gerade. Also da finden große Workshops statt, schon letzte Woche und diese Woche auch nochmal, wo wir genau uns entscheiden, wie wollen wir das am Markt skalieren und auch mal welche datenbasierte Mehrwerte sehen wir da auf den Prio-Plätzen 1 bis 4 zum Beispiel, um damit dann auch in die großflächigere Vermarktung zu gehen.
Seid ihr denn da in Konkurrenz zu so Firmen wie Digimondo oder Lemon Beat oder so?
Also Digimondo, um es konkret anzusprechen, die entwickeln ja die Software quasi. Ja. Ne? Wir sind Nutzer dieser Software. Also wir nutzen eine Softwareplattform und bieten auf Basis dieser Softwareplattform Mehrwertdienste für Stadtwerke, für Kommunen, für Netzbetreiber an.
Also ihr seid ein intensiver Anwender, der so viel anwendet, dass er dieses Know-how schon weiterverkaufen kann für Leute, die jetzt nicht so oder Unternehmen, die nicht so viel sich damit beschäftigen können.
Also wir setzen eigentlich auf der Applikationsschicht auf. Ne? Also typischerweise ist es so, dass Kunden Applikationen benötigen, die es in der Form auf den Plattformen, die wir haben oder alle anderen, so noch nicht gibt. Mhm. Und jetzt ist die spannende Frage natürlich, wer entwickelt die und wer kann die anbieten? Und da haben wir zurzeit auch die meisten Entwicklungen gemacht an der Stelle, um dem Kunden tatsächlich eine passgenaue Applikation anbieten zu können auf seinen Anwendungsfall.
Okay. Das heißt aber, kannst du sagen, was ihr im Hintergrund benutzt, auf welcher Basis technologisch ihr unterwegs seid?
Aber es wird noch nicht, aber es wird sehr bald eine schöne Meldung dazu geben und dann wird es publik sein.
Genau. Okay, aber so von der Konstruktion verstanden. Ich dachte so, weil ich immer denke, hey, das gibt's doch da schon. Die haben das, wenn ihr das jetzt nochmal nachprogrammiert hättet, hätte ich gedacht, warum sozusagen? Okay, aber ihr setzt Applikationen drauf verkauft die oder vermarktet die dann sozusagen. Immer bundesweit, so an alle Stadtwerke und auch an alle anderen Kundengruppen, die du mit so einem Case Stadtverwaltung sozusagen beglücken kannst.
Also wir haben da erstmal keine Einschränkungen gemacht, aber natürlich ist es so, dass wir ein großes Netzgebiet haben mit jede Menge Kommunen drin, zu denen wir einen richtig guten Draht haben. Bildlich gesprochen tatsächlich, kann man ja sagen. Da ist es naheliegend, dass die meisten Projekte natürlich da in der Region laufen. Wir haben jetzt auch die ersten, die da außerhalb anfragen und darauf aufmerksam werden, publizieren auch einiges in dem Bereich. Hast vielleicht auf LinkedIn gesehen. Es gibt immer wieder Artikel in verschiedenen Fachzeitschriften und anderen Medien. Also da fangen wir schon an, die Werbetrommel zu rühren, auch außerhalb. Mhm. Aber einfach aufgrund der großen und guten Beziehungen läuft das meiste tatsächlich jetzt in der Region hier.
Okay. Cool, haben wir da auch mal ein bisschen reingehakt. Ich gehe jetzt mal weiter nochmal sozusagen, wie ihr Innovation machst. Du hast mir diese drei Teams geschildert. Du hast auch immer schon gesagt, so ein bisschen in welchem Horizont die dann unterwegs sind, so ein bisschen aufgeteilt. Kannst du nochmal mehr was zu eurem Framework, zu eurem Prozess sagen, wie ihr sozusagen Innovation macht? Es gibt da ja immer irgendwie eine Prozessdarstellung. Und es gibt Portfolien, die man aufbaut an verschiedenen Themen. Mit welchen Instrumenten arbeitet ihr und in welchem Rhythmus? So wie es wiederholt sich ja auch manches. Gibt es da so Artefakte oder so Prozesse, die ihr immer wieder durchlauft? Oder bist du ein typischer Innovationsprozess? Oder?
Ja, also wir hatten tatsächlich ein Stück weit die Hoffnung, dass es ohne geht, aber ich kann die Pointe schon vorwegnehmen. Es geht auf gar keinen Fall ohne. Ja. Also wir haben tatsächlich über diese 2 Jahre einen Innovationsmanagementprozess, so heißt er bei uns intern gebaut. Das ist im Prinzip eine Art Ideenfunnel.
Ja.
Sehr ähnlich zu einem Stage-Gate-Prozess.
Ja.
Genau. 4 Stages, verschiedene Gates. Und je weiter eine Idee kommt, desto härter werden eben die Anforderungen, um weiterzukommen. Und desto aufwendiger auch die Bewertungen, die durchgeführt werden müssen. Also Gate 1 ist super easy, so Amazon-mäßig gibt es irgendwie Sterne 1 bis 5 und dann kann man bewerten. Gate 2 ist schon sehr viel aufwendiger, gibt es eine Portfolio-Bewertung, ist schon Arbeit, ne? Das kostet ein Team schon ein paar Tage und dann wird es eben, je weiter man kommt, dann auch sehr konkret wirtschaftlich relevant. Also wir fragen dann die Wirtschaftlichkeit ab, Projektpläne, Discounted Cashflow-Rechnung, alles, was so dazugehört zu einem Businessplan. Und das Ganze wird kombiniert im Falle des Innovationsteams mit dem Pitch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben ja gesagt, das Innovationsteam ist mit viel Eigenverantwortung ausgestattet und die suchen sich irgendwo sehr selbstständig aus, welche Ideen umgesetzt werden.
Aber ihr habt doch so Suchfelder, oder? Nochmal, um da einzuhalten. Jeder Investor, jedes VC-Company, jeder Innovator hat gesagt, das sind die drei Suchfelder. Connected, Mobility, da gibt es ja immer so.
Wir haben die nicht pauschal für alles, was wir tun, sondern wir haben die ein Stück weit themenspezifisch. Also um jetzt mal ein ganz Konkretes rauszugreifen, Hackathon. Ja, wir haben einen Hackathon veranstaltet und veranstalten dieses Jahr die Hackathon Battle Weeks, Online-Format. Über 4 Wochen treten verschiedene Teams gegeneinander an und das Ziel ist es, da tatsächlich ganz konkrete MVPs, die direkt einsetzbar sind, von den Vertriebseinheiten oder durch die Vertriebseinheiten zu entwickeln. Mhm. Und da gibt's konkret Suchfelder. Ne? Also haben wir genau Suchfelder definiert. Mhm. Wird es auch sehr bald ein cooles Video zu geben, wo die vorgestellt werden. Mhm.
Aber für euren, also das ist jetzt nicht, dass ihr für eure ganze Innovationstätigkeit sagt, wir suchen in diesen 3 Feldern. So habt ihr es jetzt nicht.
So haben wir es nicht eingegrenzt. Mhm. Die Geschichte mit dem Innovationsteam fertig zu erzählen, da ist es so, die stellen dann ihre besten Ideen, die nach diesem Innovationsfunnel mit allem, was dazugehört, ausgewählt wurden, einem Pitch-Gremium vor. Mhm. Wir sagen die Höhle der Löwen dazu.
Ja, wer sitzt da drin?
Da sitzen die Sponsoren drin, die das Team eigenständig einlädt.
Ja.
Mhm. Also die müssen sich überlegen, wer hat ein Interesse an der Umsetzung dieser Idee und die werden eingeladen. Okay. Also wenn es jetzt klassisch eine E-Mobilitätsidee ist, dann wird man halt die 2 zugehörigen Vertriebseinheiten einladen und so weiter und so fort.
Okay. Diese Phasen, wie schafft ihr, macht ihr das auch, dass ihr früh quasi die Teams zwingt, mit dem Kunden zu sprechen, diese Kundenzentrierung reinzukriegen? Also schickt ihr die da gleich auf die Straße und sagt, wenn ihr so eine Idee qualifiziert, dann wollen wir erstmal wissen, welches Problem wollt ihr lösen vom Kunden und ich möchte auch wirklich O-Töne und Hypothesen haben, die ihr validiert draußen. Macht ihr das auch hart sozusagen mit den Teams?
Ja, dass ihr die also extrem intensiv, muss man sogar sagen. Immer dann, wenn wir Kreativworkshops abhalten, und das machen wir Corona-bedingt ein bisschen eingeschränkt, aber in sehr regelmäßigen Abständen, dann gehen die Teams wirklich raus und sprechen Passanten an. Ne?
Ja.
Das ist total lustig und hilfreich, da mal ein Feedback zu kriegen von Menschen, die überhaupt nicht beteiligt sind, ja, um ein Gefühl zu kriegen. Und viel wichtiger aber, das ist mal sicher eine spaßige Sache, aber viel wichtiger ist es, wenn die Idee ein Stück weit ausgearbeitet ist. Also wenn Gate 1 durchlaufen ist und die Ausarbeitung da ist, dann tatsächlich mit Kunden zu sprechen. Und das haben wir im Falle Enercloud sehr aktiv betrieben. Da sind dann die Teammitglieder mit den Door-to-Door-Vertrieblern rausgefahren, saßen bei den Kunden am Küchentisch, haben gehört, was die sagen. Wir haben standardisiert Fragebogen entwickelt, die Kunden ausfüllen und zurücksenden, um Gefühl dafür zu bekommen, was für einen Schmerz haben die überhaupt? Und wie sehen die denn dieses Thema Energiespeicher? Denn für den Kunden im Gefühl ist es ganz klar, wenn der Speicher in meinem Keller voll ist, wenn ich den Strom nicht verbrauchen kann, dann geht er ins Netz und ist weg. Ja. Wie ist die Empfindung dann, und die Sicht, die hat ein Energiewirtschaftler erstmal nicht.
Okay.
Aber das war extrem hilfreich, auch um dieses Produkt so zu designen, wie es jetzt ist.
Sind die denn, du sagst Design, sind die denn alle fit in solchen Methoden wie Design Thinking? Also ich meine, das sind ja nicht nur Fragebögen. Du musst ja auch eine gewisse hypothesengeleitete, sag ich mal, Herangehensweise haben. Das kann man ja nicht mal so eben, geh raus, setz dich an den Küchentisch und dann kommt halt irgendwas zurück. Aber nicht, hast du diese Hypothese erfolgreich validiert? Das habe ich immer gesehen in unseren Projekten, dass es ganz schwer war, die erstmal sauber zu formulieren. Was ist meine Hypothese? Und dann zurückzukommen, habe ich sie jetzt positiv oder negativ validiert? Geht ihr da methodisch auch wirklich ein bisschen sozusagen rein? Oder?
Du stresst jetzt das Wort Hypothese so. Die meisten Mitglieder können das gar nicht mal hören.
So oft also haben wir das auch hoch
und runter gestresst. Aber tatsächlich haben wir da auch viel auf Coaches zurückgegriffen. Wir sind mit dem gesamten Team dann auch ein 3 Tage oder 2 Tage nach Frankfurt gefahren, haben uns da eingeschlossen in der Werkstatt und haben genau solche Kreativmethoden mit verschiedenem Fokus erprobt. Und die Ideen, die am Ende dann, die Top 3 Ideen, die am Ende übrig waren, genau mit solchen Hypothesentests und vielen anderen Verfahren, die wir da einsetzen, immer und immer wieder hinterfragt. Und da sind auch Menschen dabei, die hängen dann an irgendeinem Punkt und sagen, hey, also ganz im Ernst, ich verstehe, dass ihr die Hypothese so interpretiert, aber das ist es nicht. Ne?
Genau.
Und da ist auch vieles rausgeflogen wieder. Ne? Also Ideen zu finden ist super leicht. Die Ideen zu finden, wo eine Mehrheit am Ende sagt, nach all den Diskussionen, die du jetzt eben gestresst hast, die setzen wir um und ich gehe dafür, das ist ganz schön hart.
Ja, genau. Das, aber es ist genau wie du sagst, diese Diskussionen sind so wertvoll, da am Anfang sich Klarheit zu verschaffen. Manche wollen das aber auch gar nicht, ne? Dieses Liebe das Problem. Die wollen, ja, aber jetzt mal, also jetzt haben wir ein bisschen, aber jetzt mal Lösung. Wie kommen wir? Das ist ja immer so dieses alte Mantra, ne? Man muss dann auch mal schnell in die Machbarkeit kommen, sozusagen. Und sich in so ein Problem reinzudrehen vom Kunden, vom Endkunden und da wirklich auch, ja, mit anderen Methoden ranzugehen und die Geduld zu haben, auch ihnen einfach erzählen zu lassen. Wenn du einen Vertriebler losschickst zum Kundenbefragen, der sendet 3 Stunden, wenn er schlecht ist, ja. Und der Kunde sagt, guten Tag, wollen Sie einen Kaffee und auf Wiedersehen, ne?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr schnell dazu neigt, aus Geschäftsmodellperspektive zu denken.
Ja, ist es nicht sinnvoll, wenn Sie dann 3-monatige Abschläge auf so, keine Ahnung, ja.
Ist doch sinnvoll, ne? Wir müssen doch mehr Marge auf dem Strom haben oder wir müssen doch mehr Marge auf dem.
Ja.
Und es zerstört eigentlich das Potenzial des Produktes. Ja. Man muss ja erstmal überlegen, wie kann ich den Kundennutzen generieren und was will der Kunde eigentlich? Und wenn das wirklich stressbar formuliert da steht, dann ist die zweite Frage, wie könnte man denn Geld damit verdienen? Und ich will ja gar nicht sagen, dass die leicht zu beantworten ist, ja? Manchmal auch gar nicht. Aber den ersten Teil, den muss man eigentlich erst zu Ende denken, bevor man schon anfängt, Margen zu verteilen oder zu diskutieren, wie wir dann damit Geld verdienen können.
Okay, gut. Und dann geht's weiter bei euch. Dann baut ihr da MVPs, so wie jetzt. Dann geht ihr wieder zum Kunden, dann geht dieser Prozess von vorne los.
Also, und ihr geht so durch. Ich habe das ein bisschen vereinfacht. Und dann gibt's mehrere Pitches und Umsetzungen und Budgetfreigaben und so weiter und so fort. Ja. Aber am Ende ist der Weg von der Idee zum Markt.
Genau.
Und da haben wir einen Prozess für gebaut, der für uns passt. Und der kann auch ganz anders aussehen und wird bestimmt auch funktionieren. Aber wir haben da einfach einen Weg gefunden, der auch von der Komplexität akzeptiert wird. Also
ja, genau. Man kann damit auch abprallen mit einem überadvanceden Vorgehen. Ne? Ja. Nochmal so Thema Innovationscontrolling, das höre ich halt auch immer oft. Ne? Manchmal ist es dann halt auch so, dass sozusagen Sponsoren von so einem Innovationslab sich jetzt nicht damit zufriedenstellen, dass du sagst, hey, in diesem Quartal haben wir 300 Hypothesen negativ validiert. Ein Glück haben wir da nicht investiert. Das hat uns echt Geld gespart. Ne? Also so, du weißt, was ich meine. Ne? Die gucken auf andere Sachen, die eigentlich relevant sind in den verschiedenen Phasen, wie getestete Hypothesen, Prototypanpassungen, Klickraten auf irgendwie, keine Ahnung, Landingpages. Mhm. Die wollen immer andere Sachen sehen. Habt ihr da auch irgendwie ein Modell entwickelt, wie ihr diesen Prozess kontrollen könnt?
Ja, also wir haben das, glaube ich, ohne da zu prozessual zu werden, ganz gut im Griff. Wir haben über der Initiative Digitale Transformation steht ein Transformationsteam.
Ja.
Und da sitzen die Vorstände drin, da sitzen noch andere Player und Kernakteure drin. Und da diskutieren wir solche Themen. Im 2-Wochen-Rhythmus sagen, also wo stehen wir denn? Ja, ist uns das noch recht, so wie es läuft? Reicht uns die Anzahl an Hypothesen, die wir da jetzt wie eben aufgebracht diskutiert haben? Und ist die Zielstellung des Ganzen so noch in Ordnung? Wo müssen wir nachsteuern? Wo gibt's Probleme? Wo gibt's intern Widerstände? Das Transformationsteam schafft im Prinzip den Rahmen und den Raum, dass die Innovation stattfinden kann und hält den halt auch aus, ne, und hält den offen, damit da was entstehen kann. Und dieses Offenhalten ist gar nicht so leicht, aber das gehört dazu. Ne? Also Innovation lässt sich schlecht in Prozesse gießen oder planen. Ne? Man probiert und scheitert und probiert es anders und scheitert und das gehört dazu. Ne? Und je weiter weg vom Kerngeschäft die ist, desto häufiger wird man scheitern, bis sowas funktioniert. Mhm. Auch weil natürlich ein Stück weit die Welten aufeinanderprallen. Ja? Aus einem bestehenden Kerngeschäft und so einer völlig neuen Social-Media-App.
Aber wie datengetrieben seid ihr denn in solchen Runden? Man muss ja so ein bisschen auch verhindern, dass so Gefühlsbauchentscheidungen dann hier, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kunden das wollen. Ich habe auch in meinem Dorf in der Kneipe gehört, dass meine Mutter würde das nie benutzen. Solche Sätze hat man ja auch immer. Und man braucht ja dann immer quasi auch streng datenbasierte, valide Informationen zu verschiedenen, ich sage jetzt nicht Hypothesen, aber zu verschiedenen Ideen in verschiedenen Stadien.
Ja.
Stresst ihr das? Macht ihr das, weil es auch anstrengend ist, ne, solche Daten zu erheben? Aber eigentlich, ja, wenn man auch immer sagt, wir wollen datenbasierte Entscheidungen, datenbasierte Geschäftsmodelle, heißt auch, ja, keine Entscheidung ohne gute Daten aufbereitet.
Ja, also ja, sehe ich ganz genauso. Für mich wird es gar nicht unbedingt unter dem Begriff Innovationscontrolling fallen, weil du das eben aufgebracht hast. Ja. Ich glaube, da haben wir schon noch ein Stück einen Weg zu gehen. Was die Entscheidungen was die Entscheidungen betrifft, da sind wir sehr datenbasiert. Mhm. Also bis so eine Entwicklung angestoßen wird und da richtig Ressourcen reingebuttert werden, kennt jeder der Entscheider den Business Case ziemlich genau. Wir kennen den Markt ziemlich genau. Wir haben die Wettbewerber uns angeschaut. Wir haben eine Potenzialabschätzung und ein Hochlaufszenario gemacht. Wir haben die, also es geht wirklich bis ins Detail, Abzinsung von einzelnen Paketen und so weiter. Also das ist wirklich sehr genau beschrieben, bevor daraus eine Leuchtturminitiative, so heißt das dann bei uns, wird, wo mehrere Leute für abgestellt werden und sowas in die Umsetzung geht.
Okay. Gut. Okay, das ist so ein bisschen euer Prozess, euer Zahlenwerk, wie ihr da vorgeht. Ihr habt jetzt ja aber noch keine Idee richtig, oder die erste Idee, die jetzt hinten rauskommt, sozusagen den Prozess auch verlässt oder in die hinteren Phasen kommt, eure Cloud. Ich will darauf ein bisschen hinaus, ihr habt ja jetzt ja noch nicht den Fall gehabt, ihr müsst wirklich skalieren. Ihr müsst meinetwegen mehr Leute drauf, ihr müsst, wie komme ich drauf, also so ein bisschen, ich habe viel auch geguckt bei der EMBW, die auch bei euch da unten ist, und da kenne ich ein paar Menschen, die dann immer sagen, es ist ein ganz anderes Business, wenn man vom Startup zu so einem Scale-Up kommt. Da muss man Leute austauschen, dann sind die Leute aus den Vorphasen nicht mehr die richtigen. Ich muss das Team neu zusammenstellen. Ich muss vielleicht es rauslösen aus der Organisation, von außen verstärken, allen Pipapo. Hattet ihr schon solche Situationen oder seid ihr darauf vorbereitet? Ja.
Also wir beschäftigen uns natürlich sehr intensiv damit. Wir haben ja mehrere Projekte in der Phase oder zum Teil auch schon ein Stück weit darüber hinaus. Ich würde die These wahrscheinlich nicht ganz so hart bestätigen, wie du sie jetzt aufgeworfen hast. Wir müssen alle Leute austauschen.
Nee,
also ich glaube schon, dass das ein ganz anderes Vorgehen ist. Am Anfang, bis sowas entwickelt ist, orientiert man sich brutal an dem, was der Kunde einem erzählt hat.
Ja.
Und ist da auch bereit, sehr individualisiert eine Produktanpassung in die eine oder andere Richtung vorzunehmen. Bei der Skalierung kann man das nicht mehr brauchen. Ne? Da braucht man möglichst viel Standardisierung, ein gutes Markteingangskonzept, ein gutes Vertriebskonzept. Ne? Der Vertrieb spielt plötzlich eine ganz entscheidende Rolle für den Erfolg in dem Team. Und an der Stelle stehen wir jetzt. Und wir sind immer so in dem Zwiespalt. Die drei Modelle verfolgen wir, ne? Übergeben wir sowas einem Standardvertrieb bei uns im Haus?
Ja.
Machen wir eine Ausgründung? Mhm. Oder gründen wir eine Art Unternehmen im Unternehmen? Mhm. Klar ist nur, in der Struktur, in der es bisher war, kann es ganz schlecht weiterlaufen. Also, dass wir das Innovationsteam da irgendwie mit beschäftigen, dann sowas durchzuführen, sehen wir nicht und sieht auch das Team nicht. Sondern die drei Varianten verfolgen wir. Gut, Ausgründung ist mit dem Gipfelsprint-Umfeld, das wir ja im Unternehmen haben, relativ gut möglich.
Erzähl nochmal das Gipfelsprint-Ding.
Gipfelsprint ist der Accelerator der Pfalzwerke, die Startups genau in dieser Scale-Up-Phase begleiten, auch mit Beratungsleistung begleiten und eben von einem MVP, wenn man so will, an ein skalierbares Produkt heranführen und das mitgehen. Mhm. Da haben wir also einen Zugriff drauf und ein Stück weit auch das Know-how im Haus. Genau. Und häufig ist es aber so, dass wir sagen, naja, das Unternehmen im Unternehmen ist der richtige Schritt immer dann, wenn es eben einen starken Bezug zum bisherigen Geschäft gibt oder zu den bisherigen Kunden. Oder man viel auf Know-how im Konzern zugreifen muss, dann hat man einfach als quasi eigenständiges Team, wo Leute sich dafür einsetzen, die sonst nichts anderes machen, ein Budget haben, einen Geschäftsplan bauen, eine bessere Ausgangssituation, als wenn man jetzt unbedingt und zwanghaft versucht, sowas auszugründen.
Ich habe hier, das hatte ich dir auch geschickt, in so einem Buch mal gelesen über Corporate Innovation. Das ist ja das, wenn es von innen kommt, dass sie dann so gesagt haben, sie vergleichen das so ein bisschen mit, Suche nach Innovation mit Suche nach Land- und Bodenschätzen damals im Kolonialismus, ja, keine Ahnung, Christoph Kolumbus und so weiter. Und sie vergleichen das, oder die Elemente, die sie da so rausstellen, ist so, dass Innovationen dann oft gefunden werden oder neu ist, dass wenn sozusagen große Risiken eingegangen werden, die Aussicht gleichzeitig auf sehr viel Reichtum oder auf sehr viel Cashback, dass du eigentlich wenig Einfluss hast vom Mutterhaus. Keine Ahnung, spanische Krone hat jetzt nicht gesagt, wo er hinfahren soll, sondern, oder wahrscheinlich schon, aber in erster Linie war wichtig, kommt Geld zurück, und dass man halt den ganzen Marktkräften ausgeliefert ist, dass man sozusagen auch ein Pivot macht, also dass alles nochmal dreht, wenn der Kundenwind dreht, der Marktwind dreht. Wie siehst du solche Dinge? Kann sowas also klappen? Du sagst, ich hau das in den Vertriebsstartup im Unter, also die Ausgründung war ja jetzt so deine eine von drei Möglichkeiten, aber ist es nicht oft auch die es braucht, dieses, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber diese Unabhängigkeit, und dass die Leute wirklich finden, das ist jetzt mein Geld, ich kriege jetzt hier kein Gehalt, das ist ein hohes Risiko, aber wenn das klappt, bin ich auch echt fein raus. Manchmal denke ich, braucht es das nicht, um diese Härte zu haben, auch in dieser Scale-Up-Phase, wo man ja wirklich, ja, oft arbeiten muss wie ein Schwein, man isst nur Toast und man wird auch seine Mutter verkaufen, um den Auftrag zu kriegen. So jetzt mal mega überspitzt. Meinst du, wie siehst du solche Aussagen? Denkst du, das ist so, ja, Timo, das sind diese Bücher aus den USA, das war vielleicht auch mal so, aber man braucht es eigentlich nicht? Oder sagst du, ist was Wahres dran? Oder?
Ja, also ich glaube, dass sehr viel Wahres dran ist. Wir diskutieren das natürlich intern auch sehr oft und auch viel mit anderen Energieversorgern, die ja ähnliche Wege gehen und auch drüber nachdenken, gründen wir sowas aus oder lassen wir es doch im eigenen Haus. Ich sehe zwei Herausforderungen dabei. Und die größte ist es tatsächlich, Menschen zu finden, die Bock auf so eine Ausgründung haben.
Genau, also, die findest du ja nicht im klassischen Stadtwerk. Hier, hohes Risiko, vielleicht hoher Return. Bist du dabei? Das sind ja nicht die Leute, die du da findest. Also mich und, eingeschlossen, ehrlich gesagt.
Ja, also, ja, das ist das eine. Ne? Also es funktioniert mega gut, wenn man Kolumbus hat, der Bock hat, ohne Essen monatelang auf hoher See unterwegs zu sein und kaum noch Wasser an Bord zu haben und dann halt in der Lage ist, einen neuen Kontinent zu entdecken. Ja. Das macht es natürlich schwierig. Ne? Also Leute, die Bock haben auf Toastbrot, hast du eben gesagt, und wenig Schlaf. Die Frage ist, braucht's das?
Genau.
Und ich bin irgendwo gedanklich an dem Punkt, dass ich sage, je radikal innovativer das Thema ist, desto eher führt da kein Weg dran vorbei. Die Frage ist natürlich, braucht man immer die brutalst radikal innovative Idee, die ein Megageschäft in einem völlig neuen Markt darstellt, oder würde es uns eigentlich auch reichen, ein richtig cooles Geschäft im bestehenden Umfeld zu entwickeln?
Ja, und da bin ich wieder am Anfang. Das hängt halt davon ab, ob ich wie ein VC-Fonds suche ich das nächste Unicorn, um mein Portfolio, um das zu rechtfertigen, oder suche ich so den nächsten Hunderttausender, Johnny. So, und das ist, da weiß ich dann immer nicht, wie beurteilt ihr das denn? Wie dringend braucht ihr denn wie viel Millionen wann dann aus diesen neuen Feldern, damit das alte sozusagen ersetzt werden kann? Das ist ja unheimlich schwierig, dann immer zu entscheiden, oder?
Extrem. Ne? Es ist natürlich auch stark abhängig von der Situation im Unternehmen. Also die Meinung, die Risikobereitschaft, die ändert sich da auch mit der Zeit und mit den Erfolgen, die man quasi im Innovationsumfeld, das Bezug hat zum Geschäft, hat immer weiter. Wir haben versucht, so einen Kompromiss zu finden, ne, und beides ein Stück weit zu bedienen. Einmal in einem Lab, das wirklich radikal innovativ unterwegs ist, und dann auch mal eine App versucht zu skalieren, wo der Kunde in der App irgendwelche Coins kaufen kann und wir damit Geld verdienen. Und auf der anderen Seite eben auch Dinge zu tun, die sehr bodenständig sind, die uns sicherlich siebenstellig was einbringen können, aber die nicht so sind, dass wir sagen, naja, in Zukunft machen wir 3 Milliarden und über 2 davon in dem Bereich. Kurzfristig. Das ist der Punkt. Ne? Und um auf das Unicorn zurückzukommen, dieses radikal Innovative kann man natürlich tatsächlich nur mit viel Risiko und viel persönlicher Bereitschaft finden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, um Welten geringer als die Geschäfte, als die Wahrscheinlichkeit, dass man Geschäfte im bekannten Umfeld erschließen kann. Also es ist immer so, sag mal, ein Kompromiss, den man finden muss, irgendwo, wo man die Zielsetzung eben hinlegt. Das ist eine unternehmerische Entscheidung, die man treffen muss. Ja. Und so kann man dann Innovation schon steuern. Ne?
Und wo ist bei euch so der Zeiger? Wie ist so eure Grundausrichtung? Ist sie schon noch näher an, machen wir nicht so eine große Welle, ein bisschen näher am Kerngeschäft? Oder klar, die können da jetzt da in dem Lab auch ein bisschen rumspinnen, aber ist ja immer eine Frage, ob da hoffnungsvoll hingeguckt wird und sagt, ja, da muss das nächste Ding herkommen, sonst sind wir hier gleich irgendwie in den nächsten Jahren weg. Oder ob man sagt, lass mal ein bisschen spielen, vielleicht kommt was bei raus. Wenn nicht, ist auch okay.
Aber also extrem hoffnungsvoll schaut man sicherlich auf diesen IDT-Bereich, der in irgendeiner Form noch einen Bezug hat zu dem, was wir können und tun. Ja. Und es darf ruhig so abgefahren sein, wie LoRaWAN.
Ja.
Also datenbasiert, für eine Plattform, servicegetrieben und überhaupt keinen Energiebezug mehr haben. Und an viele Anwendungen haben den nicht mehr. Im Bereich der Social Media App ist es tatsächlich so ein Stück weit, lasst uns ausprobieren, sollten wir auf keinen Fall nicht tun.
Vielleicht gibt es so Quereffekte auf die eigenen Social Media Aktivitäten irgendwie online, so, ne?
Und die gibt es, ne? Wir haben gerade in der Entwicklung haben wir ein paar schöne Quereffekte, was Abrechnungen angeht und so, schon heben können. Und es spart natürlich auch Geld.
Ja.
Aber es ist natürlich nett. Das Mega-Geschäft und das Startup, das wir jetzt für, keine Ahnung, 1,5 Milliarden an Mark Zuckerberg verkaufen werden.
Ja.
Aber jetzt im Moment noch nicht.
Aber auch eure Cloud zum Beispiel. Du hast jetzt, ist das jetzt ein heißes Thema? Kann ganz groß werden. Lass uns das jetzt noch schnell. Es gibt ja schon so ein, zwei Anbieter, die es auch lokal gemacht haben, aber geht man da mit so einem Ansatz rein, ja, hier für unsere Kunden oder gleich bundesweit, gleich Europa, keine Ahnung. Ich habe immer so ein bisschen im Kopf auch zum Beispiel ganz hier in Köln, ne? Next Kraftwerke, kennst du ja auch, ne?
Ja.
So. Die haben ja irgendwann mal angefangen mit dieser Regelenergievermarktung auch da, sozusagen mit ihren Anlagen. Und die waren auch früh bei uns und haben so eingesammelt und hat man sich das immer angeguckt, so ein bisschen hingeguckt. Und dann hat man irgendwann später gesagt, dann sind die Preise ja so gefallen. Und hat man gesagt, ach, gut, dass wir da nicht eingestiegen sind. Ne? Aber die, der Jochen Schwill, die waren jetzt alleine da. Die sozusagen, die haben jetzt diese Wette gemacht und sind immer quasi, haben versucht, schneller größer zu werden, bevor die Preise immer weiter runtergehen und schnell den Sprung ins Ausland zu schaffen. Und die haben es aber irgendwie geschafft. Die sind dann da gerannt wie blöd und haben, und das ist es dann, denke ich, wie, wenn sich, keine Ahnung, schaffst du sowas auch in so einem Team, die jetzt die Cloud da vertreibt, dass sie wirklich rennen, brennen und sagen, hier, wir wollen das hochziehen und das soll jetzt die Cloud sein in Deutschland, die alle benutzen, auch besten im europäischen Ausland.
Also genau das ist das Ziel, ne? Also ohne da jetzt zu lächeln und zu sagen, na klar, wollen wir das. Ja. Gibt ja zwei Gesichtspunkte, ne? Also für uns ist die Cloud attraktiv, auch dann, wenn wir sie einfach nur haben und einfach da verkaufen, wo wir eh vor Ort sind. Aber das ist definitiv nicht das erklärte Ziel, sondern diese Skalierbarkeit, auch deutschlandweit, zur Not als White Label, die ist ganz klar entschieden. Wir wollen deswegen auch Ressourcen bereitstellen, um das zu tun. Wir kriegen einen ganz tollen neuen Mitarbeiter zum 1.9., der wird das Thema übernehmen. Wir haben eine sehr agile Tochter Palsolar, die da PV-Anlagen und andere Produkte in dem Erzeugungsumfeld verkauft. In den USA unter anderem, hast du vorhin angesprochen.
Ja, das fand ich, das sag nochmal. Ihr seid wirklich, Pfalzwerke haben eine Firma in den USA. Ist das richtig?
Wir projektieren PV-Anlagen in den USA und zwar relativ große, also im 300 Megawatt-Bereich aufwärts.
Das ist jetzt auch nicht so üblich, ne, für so einen Energieversorger. Gut, es ist jetzt nicht die E.ON, aber es ist ja schon so.
Ja,
also. Ihr seid so bei den Top 25, sage ich mal, dabei, ne, der größeren Stadtwerke, Regionalversorger. Aber auch da ist es, glaube ich, nicht üblich. Weiß ich, Rheinenergie, die bei mir um die Ecke ist, ich weiß nicht, ob die, da sind wir dabei, auch irgendwo im europäischen Ausland oder Übersee sozusagen sagen.
Ja, aber ein Stück weit ist es konsequent und gehört dazu, ne. Also, wenn man sagt, man will Solargeschäft machen, im Großanlagenbereich, dann muss man da hinschauen, wo das attraktiv ist und wo das gut geht. Mhm. Und wenn es eben Washington ist oder gibt auch andere Standorte, dann wäre die logische Konsequenz, dies zu tun. Und so konsequent, das muss ich sagen, sind wir Gott sei Dank immer und machen das dann auch. Also kriegen das hin und in den USA, ne? Ist ja europaweit, Griechenland gibt es auch tolle Projekte, ja, und so weiter und so fort. Also da haben wir schon das Ohr am Gleis und bin vor Ort.
Wer ist eigentlich euer Vorstand? Gibt es einen Vorstand oder zwei, mehrere? Oder wer macht das?
Wir haben zwei Vorstände, ja, in der Pfalzwerker AG.
Ja, genau.
Wir haben jetzt gerade einen neuen. Paul Anfang ist, aha, seit wenigen Wochen da.
Okay. Und ich frage mich gerade, die müssen das ja aber auch irgendwie in diesen Gremien dann vertreten, ne, in ihrer Kommune, und denen dann erzählen, ja, das mit der Ladesäule da machen wir, aber wir machen auch da in Washington das mit, und ne, das ist ja schon eine Spreizung, wo bestimmt auch mal gesagt wird, müssen denn die Pfalzwerke unbedingt außerhalb von Ludwigshafen, okay, Deutschland, okay, aber müssen die das, ne? Also finde ich ja schon bemerkenswert, dass das so ausgehalten wird auch, glaube ich, da gibt es bestimmt O-Töne links und rechts dazu auch mal, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also meine Interpretation ist eine ganz ähnliche, ne? Die scheinen da einen ganz guten Job zu machen, die zwei Vorstände, ja, wenn es darum geht, sowas auch zu vertreten und zu verkaufen. Und natürlich ist der Aufsichtsrat dann auch gewählt inzwischen, hat sich da sicherlich auch ein Stück weit dran gewöhnt, sowas dann mitzumachen. Ich glaube, es ist auch erfolgsgetrieben, ne? Also man ist dahin, hat gut funktioniert, macht das Nächste, hat gut funktioniert.
Aber das heißt, ihr habt ja auch Misserfolge, die werden ja kommen, früher oder später, oder? Ja, ja. Oder vielleicht habt ihr sie auch schon gehabt,
was Gottes war Willen, ne? Also gibt es auch aktuell genug, ja? Also wenn man neue Dinge ausprobiert und neue Wege geht, dann funktionieren Dinge auch einfach mal nicht, ne? Und da muss man zu stehen und muss sich freuen, dass man so früh gescheitert ist und nicht nur irgendwie einen Haufen Geld, vielleicht das Geld den Guten hinterhergeworfen hat.
Aber ihr habt auch schon größere Summen mal abschreiben müssen, wo man schon so schluckt und denkt, okay, die 100.000 sind jetzt einfach weg. Oder
das gehört dazu, ne? Ein Unternehmen in dem Umsatzsegment, ja, das sind 100.000 natürlich auch mal falsch ausgegeben irgendwo und falsch investiert. Ich glaube, wichtig ist, dass man daraus lernt und in Zukunft, ja, Entscheidungen hinterfragt in dem Bereich.
Ja. Nur das wird natürlich nicht überall immer so gesehen, dass man sagt, hey, wir haben echt für 100.000 Euro gelernt. Mensch, bin echt schlauer.
Also das ist ja absolut menschlich, ne? Wenn man es vorher wüsste, wird jeder die 100.000 Euro lieber woanders ausgeben.
Ja.
Aber es ist gerade bei mal in der Energiewende, wo sich ja extrem viel verändert, ist ja vieles auch ein Stück weit eine Wette auf die Zukunft. Also Mobilität, ja, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen gehabt. Ne? Ja. Wir bauen im ganzen Land Ladesäulen und übers Land hinaus, in ganz Deutschland, für Hornbach beispielsweise und noch ein paar andere.
Ja, genau, auch für Aldi. Das hat mich auch beeindruckt, dass ihr auch mit Aldi Nord da...
Aldi Nord und Aldi Süd, genau.
Ja, genau, das sind da echt...
Der Strom, den man als Endkunde schön bei Aldi kaufen kann,
ja,
der kommt von uns. Mhm. Da werden schon neue Wege gegangen, in meinen Augen extrem erfolgreich gegangen. Aber es ist natürlich auch immer ein Stück weit ein Risiko dabei. Ein kalkulierbares Risiko, keine Frage. Aber jetzt gerade im Mobilitätsbereich müssen wir mal schauen, wie viel öffentlich geladen wird an der Infrastruktur, die wir da investieren im Moment.
Ja, was?
Wir versuchen natürlich innovativ zu sein, ne? Abrechnungssysteme, die relativ offen sind, können zu den Roaming-Netzwerken, haben attraktive Mobilitätstarife, viele andere Vorteile. Also da ist natürlich auch Marketing dahinter, dass sowas sehr aktiv spielt und für den Kunden dann attraktive Lösungen baut. Aber als die Entscheidung gefallen ist, konnte ja im Markt keiner garantieren, dass die E-Mobilität das System ist, das sich durchsetzt, die batterieelektrische, und wo in Deutschland dann viele Millionen Fahrzeuge irgendwann fahren werden und laden werden.
Da müsstet ihr aber jetzt ja einen kleinen Vorsprung verspüren, dass die Entscheidung richtig war und jetzt so, dass das irgendwie...
Ja, also wir erleben natürlich den Wasserstoffhype im Moment sehr stark. Der wird ja in Deutschland auch im Mobilitätssektor sehr stark getrieben und gefördert.
Christoph, warum wird das eigentlich, ich frage mich immer, ich habe mich da ehrlich gesagt noch nicht so mega reingelesen, aber warum wird das so gehypt? Ich weiß ich auch nicht, warum ich das vermute, aber ich vermute halt immer so, dass es auch so ein bisschen, ja, ist das irgendwie eine Ablenkung auch, dass man sagt, ja, E-Mobilität kann ja nicht alles sein, wir müssen technologieoffen bleiben und das Wasserstoff irgendwie, das irgendwie findet die Energiewirtschaft das ja geiler. Und ich vermute halt, es gibt halt irgendwelche Hidden Agenda-Gründe, warum sie jetzt Wasserstoff auch ganz cool findet. Sei es, dass Gasbetreiber ihre Netze dann versuchen wieder sozusagen, dann kann ich sie endlich wieder benutzen und deswegen pushen wir das. Oder kannst du mir da helfen, warum das so, also, weil es ja auch so weit weg ist und technologisch advanced und
Also um die Frage zu beantworten, muss man eigentlich das gesamte Energiesystem sich nochmal anschauen, wie wir es heute haben in Deutschland. Und Energiesystem bedeutet nicht nur das Stromnetz, sondern eben insbesondere auch die Sektoren Industrie, Mobilität und Wärme.
Ja.
Und die Energieform, die in großer Menge erneuerbar verfügbar ist, Wind und PV, die erzeugen immer elektrische Energie. Das heißt, so im elektrischen Stromnetz, da ist sehr viel erneuerbare Energie vorhanden, in den anderen Sektoren nicht. Und jetzt kann es aber, und das zeigen viele Simulationen, nicht gelingen, alles zu elektrifizieren. Also alle Prozesse in der Chemie, alles, was wir im Mobilitätssektor verbrauchen und im Wärmesektor über Stromnetz abzubilden. Ich weiß, viele haben diese schöne Vorstellung, aber das ist schlichtweg nicht möglich. Und die Frage ist jetzt, wie schafft man diese Sektorenkoppelung? Praktisch braucht man halt irgendeinen Energieträger, der sich aus Erneuerbaren gut herstellen lässt und der in den anderen Sektoren möglichst sinnvoll verbraucht werden kann. Und da ist eben Wasserstoff der Schlüssel zum Erfolg. Der ist ja an sich nicht neu. Ne? Seit vielen Jahren die Erkenntnis und Elektrolyse gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Es ist aber doch anders. Es ist ein weltweites Phänomen inzwischen, Wasserstoff. Ne? Also 80 Länder haben eine Wasserstoffagenda. Es wären 345 Milliarden, ich habe es gerade gelesen, Investitionen erwartet. 80 Milliarden Förderungen sind schon budgetiert und es werden immer mehr. Das heißt also, anders als damals so im PV-Trend, ist es kein Alleingang von Deutschland, sondern es ist ein weltweiter Trend, der auch eine Kostendegression bei der Elektrolyse erwarten lassen wird. Einige Studien sprechen von 70%. Das heißt, wir werden in Deutschland mit grünem Strom Wasserstoff herstellen können und den eben zur Dekarbonisierung der Mobilität und der Wärme und der Industrie nutzen kann.
Okay. Ja. Und da wollt ihr, da spielt ihr mit und sucht eine neue Rolle oder versucht, wo setzt da jetzt so ein Stadtwerk an, ne? Weil das sind ja schon auch nochmal Investitionen ganz anderer Art wahrscheinlich oder
Wo setzen wir an? Ne? Wir überlegen uns natürlich erstmal sehr genau, was für einen Bedarf haben unsere Kunden. Klassiker, vom Kunden kommen.
Ja.
Und wir haben tatsächlich in der Region einige Mittelständler, die heute schon einen Bedarf an Wasserstoff haben.
Mhm.
Und der lässt sich über die klassische Versorgung, über Trailer, Wasserstofftrailer, ganz schlecht decken und in der Prognose sehr, sehr bald schon nicht mehr decken.
Was ist ein Trailer?
Ein Trailer ist quasi ein LKW, wo Druckflaschen drauf liegen, in denen Wasserstoff ist.
Ja.
Und bei Wasserstoff ist nichts so unrentabel wie der Transport über die Straße. Ne? Man kann sich das vorstellen, man hat da 40 Tonnen LKW und da sind im besten Fall 400 Kilo Wasserstoff drauf, so aktuelle Technik. Wird sich auch nochmal verdoppeln.
Mhm.
Aber man fährt ziemlich viel Metall durch die Gegend für ziemlich wenig Wasserstoff.
Mhm.
Und mit den aktuellen regulatorischen Anpassungen wird eine Wasserstofferzeugung dezentral möglich werden. Das heißt, man kann über Elektrolyseanlagen den Wasserstoff dort produzieren, wo er auch verbraucht wird. Und damit spart man sich eben diesen ziemlich ineffizienten und oftmals doch recht teuren Transport des Wasserstoffs, sodass man, es gibt verschiedene Modelle, aber dass man in meiner Wahrnehmung durch grün erzeugten dezentralen Wasserstoff konkurrenzfähig ist zum klassischen Trailer-Wasserstoff, der eben über längere Distanzen gefahren werden muss.
Was ist so euer erster Schritt, den ihr da jetzt macht, so quasi? Wo fängt man denn da an? Baut man mal so eine Elektrolyse auf? Oder?
Genau, das ist so der erste Plan. Wir haben einen ganz spannenden Kunden in Bad Dürkheim sitzen, KST. Die testen Motoren und Antriebssysteme und sind natürlich immer 5 Jahre vor dem, was so auf der Straße zu kaufen ist. Das heißt, die testen im Moment ganz massiv Wasserstoffantriebssysteme, Verbrennungsmotoren und insbesondere Brennstoffzellensysteme im großen Stil, also auch im Megawattbereich. Und die brauchen Wasserstoff.
Ja.
Die brauchen immer mehr grünen Wasserstoff und nach Möglichkeit auch relativ reinen Wasserstoff.
Mhm.
Aus Elektrolyse kommt relativ reiner Wasserstoff. Und jetzt haben wir da ein Projekt aufgesetzt und wollen da eine Elektrolyseanlage bauen. War gerade letzte Woche ein ganz cooler Termin, war auch die Landespolitik da, Ministerin, Staatssekretärin, Landrat und Bürgermeister. Und so versuchen wir jetzt eben da ein Projekt aufzubauen, um einmal den Wasserstoff für diese Antriebssystemsentwicklung nutzen zu können, aber gleichzeitig eben auch Synergien zu schaffen für den Verkehr, ÖPNV, Eine Zugstrecke führt direkt vorbei, für die Einspeisung ins Gasnetz und noch so ein paar andere lustige Themen, die wir uns haben einfallen lassen.
Cool. Ja, das ist wirklich, wirklich beeindruckend, was, wo ihr sozusagen überall unterwegs seid und auch mit welcher Ernsthaftigkeit, finde ich. Also
das ist eine Riesenchance. Ne? Das ist ein Umbau des Energiesystems. Und ich glaube, wenn man als Energieversorger die Klimaschutzziele ernst nimmt, wir haben vorhin drüber gesprochen, dann führt eigentlich an so einem Geschäftsmodell kein Weg vorbei.
Cool. Christoph, ich gehe so ein bisschen meine Fragen durch. Wir haben ja schon ordentlich lange geschnackt. Wir haben drüber gesprochen, warum ihr das macht, welche Intention, wie euer Prozess ist, was für Themen haben wir immer wieder eingestreut. Das Einzige, was ich mich so ein bisschen frage, ihr seid halt groß und das funktioniert dann auch. Ich frage mich so ein bisschen, wie viel Geld investiert ihr eigentlich in diesen ganzen Spaß? Ist das 10-20% von eurem sozusagen Umsatz oder ich meine, die Stadt will ja auch was haben, die Ausschüttung soll ja auch immer kommen. Ja. Verschlingt das nicht früher oder später, denke ich dann auch mal, dass man mal sagen muss, hey, liebe Stadt, 5 Jahre können wir ja mal nicht diese, weiß ich nicht, was ihr da ausschüttet, aber 70 Millionen, die man da so erwirtschaftet, davon wird man was abgeben müssen. Frisst euch das, wird das nicht irgendwann auch so groß werden müssen, dass man da auch mal so ein paar Nullrunden fahren muss?
Wir machen die Analysen natürlich sehr intensiv, ne, ja, und schauen auch, was gibt man in anderen Branchen aus? Wie viel Prozent des Umsatzes, wie viel Prozent des EBITs, wie viel Prozent, egal welche Kennzahl, wir haben es uns angeschaut, gibt man für Innovation aus? Und natürlich reflektieren wir das und spiegeln das sehr intensiv mit dem, was wir tun. Du hast natürlich recht, ich kann die finale Zahl nicht sagen, ne? Aber es ist etwas, womit man sich sehr auseinandersetzt und auch aktiv immer wieder hinterfragt, wie viel wollen wir denn, ja? Und wie konsequent machen wir es dann? Ich glaube, ein Stück weit kann sich Innovation in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit auch selbst tragen. Also aus diesem Prozess, ne, 30 Mann, die da irgendwas machen, da kommen ja Geschäftsmodelle raus, die erwirtschaften wieder Geld. Das heißt, irgendwo ist es ja schon auf ein Zukunftsgeschäft eingezahlt. Das ist eine Investition in die Zukunft, sage ich immer so gerne. Und wenn man das so sieht, fällt es einem auch viel leichter, dafür Innovationen Geld auszugeben.
Könnt ihr euch auch vorstellen, externe Partner zu gewissen Stufen mit reinzubringen, dass ihr sozusagen eine Firma gründet und meinetwegen auch mit Minderbeteiligung und mit fremdem Geld sozusagen dann die Firma weiter hochkommen zu lassen? So eine Art Company Building mit anderen Investoren, die vielleicht aus anderen Bereichen kommen, die mit irgendwie VCs möglicherweise?
Ja, absolut. Ne? Also wir haben Themen, da ist uns jetzt schon klar.
Das werden wir nicht alleine schaffen.
Das werden wir niemals alleine tun. Chellix wäre so ein Beispiel, ne? Wenn wir das groß machen wollen, als Werke sind die falschen, um da 50 Millionen in eine Skalierung im europaweiten oder weltweiten App-Markt zu stecken alleine. Und es gibt Bereiche, da reden wir auch schon sehr konkret oder haben es auch schon umgesetzt mit anderen Investoren. Also wir sind sehr weit weg von dem Ansatz, wir müssen alles alleine tun.
Ja.
War ja in der Energiebranche sehr lange so.
Und genau, das ist ja eine Denke, die da vorherrscht, ne? Möglichst so ein bisschen so wie früher, nicht abschreiben bitte in der Schule, ne? Immer so nicht wenig sagen und auch nicht nur Leute womöglich noch in einer Minderbeteiligung in einer gemeinsamen Gesellschaft, wo man nicht weiß, ob Paul der Geschäftsführer ist oder jemand anders sozusagen, ne?
Das, wir sind natürlich schon gar nicht so klein. Du hast gesagt, irgendwie Top 25.
Ja.
Wir sind sicherlich nicht groß genug, um uns eine Vielzahl von solchen Gründungen und Skalierungen am Markt sinnvoll alleine leisten zu können. Ja. Also das ist einfach kein Sinn. Wir suchen die Kooperation sehr intensiv heute schon mit anderen Energieversorgern, anderen Stadtwerken. Wasserstoff ist so ein tolles Thema, ne? Wenn wir da investieren. Das Ding kostet einen zweistelligen Millionenbetrag. Macht Sinn, sowas alleine zu tun? Oder mit anderen, und die Antwort ist ganz klar, mit anderen. Und es ist in anderen Bereichen, im digitalen Umfeld, garantiert auch so. Also da ist das Gemeinsame sehr viel zielführender für uns.
Cool. Vielleicht kommen wir zum Abschluss. Warum machst du das Ganze so? Was treibt dich so an, das bei den Pfalzwerken da zu verantworten, den Bereich? Warum machst du das? Ich meine, du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit investieren, die über das normale Maß, denke ich mal, hier und da auch hinausgeht. Was motiviert dich so jeden Tag?
Das ist im Prinzip die komplette Neugestaltung in der Energiewelt, wie wir sie heute kennen, an der wir arbeiten. Das ist ein sehr abwechslungsreiches Umfeld, ein sehr spannendes Umfeld, hat viel mit Veränderung zu tun und befriedigt so ein Stück weit meine Neugier, ne? Und ja, meinen gestalterischen Drang. Und das lässt mich morgens aufstehen und energiegeladen auf die Arbeit fahren, beziehungsweise mich einzuwählen, online her heute eher, und die Themen voranzutreiben.
Jetzt fällt mir noch eine Frage ein zum wie macht ihr Innovation? Wie organisiert ihr euch in diesen mit diesen 30 Leuten, weil du auch Corona-mäßig gesagt hattest, ja, wie ist der Kontakt, wie stellt man sicher diesen Zusammenhalt? Ich muss sagen, bei uns bei der Quantum, dadurch, dass wir diesen Scrum-artigen Rhythmus haben, irgendwie Dailies, dann ein Planning, eine Review, eine Retro, hat man diese Standardtermine und das läuft einfach so, ne? Also auch digital hat man die Nähe da, weil es immer klar ist, nach 2 Wochen gibt es eine Review zu den Sachen, die sie gemacht haben, die machen eine Retro und verbessern sich irgendwie. Habt ihr auch solche Strukturen bei euch in deinem Bereich, dass ihr irgendwie so sprintbasiert keine Ahnung, in Scrum-artigen oder Kanban-artigen Sachen unterwegs seid?
Ja, also in den Projekten absolut, in allen Projekten eigentlich. Die sind ja oft auch Software-entwicklungsbezogen. Ja. Da ist Scrum natürlich sehr, sehr nah. Wenn es Projekte sind, die ein bisschen weiter weg von der reinen Software sind, dann haben wir so eine abgewandelte Scrum-Version selbst erfunden. Da gibt es dann keine Dailies, sondern Weeklies und so weiter und so fort.
Gibt es Retros? Ich finde, das ist immer so, wenn man das weglässt, ist schon ziemlich doof, wenn man nicht so diesen Verbesserungs-Meeting hat.
Die machen wir tatsächlich auch in dieser abgewandelten Version oder abgewandelten Form, allerdings sehr viel seltener.
Ja.
Also tatsächlich haben wir sie mal runtergefahren auf einmal im Monat. Das war definitiv zu wenig.
Ja.
Also wir haben sie wieder auf einen 2-Wochen-Rhythmus jetzt stattfinden lassen und auch wirklich alle eingeladen. Also wir hatten das mal aufs reine Projektteam reduziert. Mittlerweile gibt es im 2-Wochen-Rhythmus in dem Projekt wieder Termine, wo dann auch die Projektleitung und andere Betroffene eingebunden werden und das Feedback da stattfindet. Ja, was läuft gut, was läuft schlecht, was müssen wir anders machen.
Ja, aber auch mit dieser strengen Rollenverteilung, dass so irgendwie so ein Product Owner sagt, was machen wir? Das Team sagt, verstanden. Wir sagen, wie wir es machen, da redest du uns nicht rein. Und der Scrum Master sagt, so, das sind die Maßnahmen, um besser zu werden. Ist das auch so?
In der Softwareentwicklung, in den Themen, absolut. Und der klassische Projektleiter mit dem Software-Team führt das auch genauso durch. In der eigentlichen Projektorganisation, ne? Wir haben auch immer noch dann Abstimmung mit Prozessmanagement und Abrechnung und Vertrieb und so weiter. Mhm. Da leben wir diese Rollen nicht mehr so hart. Mhm. Da gibt es den Scrum Master und das war es im Großen und Ganzen.
Warum lebt ihr das da nicht so hart? Ist das dann, sagt ihr, das ist ein IT-Ding und deswegen es funktioniert nicht in den anderen Bereichen? Oder sind die Schnittstellen dann zu schwierig zu der Restorganisation, die nicht komplett nicht so arbeitet?
Ja, also in unserer Erfahrung war das Scrum sehr stark auf die Softwareentwicklung ausgelegt, sodass dann manchmal fast unnötige Termine stattgefunden haben. Man hat sich getroffen, im Projekt war eigentlich alles klar, hat wenig gebracht. Ja.
Okay.
Das heißt, da gehen wir tatsächlich, ich würde fast sagen, so ein bisschen unstrukturiert vor. Ne? Mhm. Das funktioniert, solange du einen Treiber und einen guten Projektleiter hast, der das im Blick hat und zum Telefon greift, wenn was ist. Und so macht man das jetzt in dem konkreten Projekt, das so weit weg von der Software ist.
Naja, ein Aspekt ist ja immer auch noch dieses Thema, es gibt ja in diesem Scrum nicht dieses Push-Moment. Die Leute müssen sich ja selber ziehen. Du sagst, es treibt jemand, da höre ich ein bisschen Push raus auch. Ja. Aber die hohe Kunst ist ja, dass die Leute selber sich vom priorisierten Stapel von Aufgaben die Aufgaben nehmen, die sie jetzt machen wollen, freiwillig und ein eigenes Tempo entwickeln sozusagen. Ne? Und das hat auch, glaube ich, auf jeden Fall Vorteile oder kann es haben. Aber okay.
Ja, also ist so, ne? Hat ganz klar Vorteile. Also in dem Projekt ist es konkret so, das Ding ist entwickelt, im Grundsatz fertig und jetzt geht es darum, wie bringen wir das an den Markt. Ne? Ja. Und die Rollen sind da relativ klar verteilt. Der Vertrieb hat halt die vertrieblichen Aspekte, Prozessmanagement macht die Prozesse. Das heißt, dass sich Prozessmanagement vertriebliche Themen nimmt oder Kundenservice-Themen, macht keinen Sinn und kommt auch nicht vor. Da sind wir wieder so ein bisschen gebunden an die Struktur, wie sie im Unternehmen existiert, wenn wir das einbetten wollen. Ja. Und da sind wir so weit weg für Scrum, dass wir gesagt haben, hey Mensch, macht für uns jetzt in dem konkreten Fall keinen Sinn, lasst uns anders bauen, anders machen.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst, lieber Christoph? Gibt's?
Wow, das ist eine gute Frage. Ich lerne eigentlich den ganzen Tag alles Mögliche.
Aber gibt es irgendeinen Punkt, wo du merkst, hey, immer wieder, das ist so ein Punkt, wo ich gerne mal, wo ich einfach noch ein bisschen brauche vielleicht auch?
Also ich lerne extrem viel in diesen Innovationsprozessen. Mhm. Also wenn ich jetzt zurückspringen würde, 2 Jahre, würde ich einiges anders machen an der Stelle.
Ja, von vornherein.
Von vornherein anders machen,
Gibt es ein Beispiel, irgendwas, was ihr früher gemacht habt, wo du heute sagst, Alter?
Ja, also Beispiel, wir haben am Anfang extreme Bauchentscheidungen getroffen, welche Ideen kommen weiter, welche nicht. Ja, wir hatten überhaupt keinen Prozess, um sowas zu bewerten. Mhm. Dann haben wir da Business Cases gemalt und die verglichen. Also wirklich, heute würde ich sagen, ein Stück weit stümperhaft. Ne?
Ja.
Interessant, ich glaube, die richtig guten Ideen haben wir trotzdem erkannt.
Ja.
Aber alles, was danach kam, war völliges Durcheinander.
Okay.
Das würde ich auf jeden Fall anders machen. Also ich würde ein Stück weit früher mir Kriterien überlegen, wo will ich hin und wie schaffe ich es, die Ideen zu finden.
Und gibt es jetzt aktuell aber noch Sachen, die du noch lernen musst, wo du sagst, also das ist ja jetzt so rückblickend sozusagen, aber
keine Ahnung. Also im Moment ist mir ganz stark das Thema, und da muss ich ganz stark das Thema lernen, wie man in diesem Konzern neue Geschäftsideen skalieren kann.
Ja.
Wenn die weg vom Konzern sind, ist das eine andere Sache. Ja. Aber das, was du vorhin angesprochen hast, ne? Wie geht es denn, wenn der Bezug zum Konzern da ist?
Ja.
Und dann ist die Ausgründung keine so richtig coole Option, weil dann, keine Ahnung, der Kundenstamm, das Abrechnungssystem, die Ansprechbarkeit nicht mehr geht. Ne? Wenn das Produkt verknüpft ist mit der Konzernaktivität, und da haben wir einige, wie wir es schaffen, das da drin zu skalieren? Das ist schon eine echte Herausforderung, wo ich an vielen Stellen auch noch gar nicht so richtig weiß, wie es optimal funktioniert. Ja. Das müssen wir jetzt einfach ausprobieren. Ärmel hochkrempeln, drüber sprechen,
Wege finden. Ja. Also da kann ich dir dieses Buch, weiß nicht, ob du es kennst, dieses Corporate.
Also ich habe schon gegoogelt, nachdem du es hier geschickt hattest. Schaue ich mir sehr gerne an.
Ja, also die haben mal so ein paar Modelle auch, wie das von innen funktionieren kann. Natürlich gab es auch diese Metapher mit diesem Kolumbus, aber es gibt da, also es ist jetzt nicht nur so extrem geschrieben, aber so ganz gute Beispiele auch von Leuten. Bisschen älter so auch, aber vielleicht gibt es da nochmal den einen oder anderen Impuls. Apropos Bücher, gibt es irgendwas, was dich noch inspiriert von außen? Bücher, Leute, Organisationen, irgendwelche Vordenker, keine Ahnung, Leute, die du einfach nett findest, geil findest oder die dich irgendwie inspirieren?
Also ich schaue unheimlich gern rüber zur EWE. Das sind ja einige kreative Köpfe. Ja, ich habe da einen ganz guten Draht aus meiner früheren Tätigkeit heraus.
Ja.
Die haben ja so eine Digital Factory gegründet.
Was war das? Was mich beeindruckt hat, dass sie sich an so einem Company Builder beteiligt hatten in Berlin. Aber ich weiß nicht, ob sie das auch schon wieder eingestellt hat, weil das ist ja auch ein bisschen durchgeschüttelt worden, sage ich mal, die EWE, ne?
Ja, absolut. Ne? Also weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, ob der noch aktuell ist.
Ja.
Aber da gibt es ein paar kreative Köpfe. Also wenn du da noch einen Gesprächspartner suchst, Ulf Prommelmeier ist bestimmt eine gute Adresse.
Auch für einen Podcast, meinst du?
Absolut.
Was macht er da?
Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, ob der nicht sogar selbst schon einen Podcast hat. Da werden Googles finden auf jeden Fall. Der hat eine eigene Homepage und einen Blog, wo er einiges schon geschrieben hat.
Schau mal, genau, auf Ulf Prommelmeier. Okay,
der hat auch garantiert in dem Utility 4.0 Buch mitgeschrieben. Genau, ulfprommelmeier.de.
Auf jeden Fall
da findest cool. du den. Der ist jetzt Geschäftsführer dieser Digital Factory. Also die haben es vielleicht ein Stück weit härter entschieden, als wir das machen. Und die haben eine Factory ausgegründet mit bestimmten Themen und das klare Ziel, in 3 Jahren muss ich das Ding selbst tragen und bis dahin ist es mit Budget ausgestattet.
Mhm.
Und da ist der jetzt drin mit einem Kollegen.
Und da und guckst baut du nochmal hin. Ich finde es cool, auf seinem LinkedIn-Profil sagt er, begeistert für Innovation im Bereich Energiewirtschaft, zahnärztliche Abrechnung und Coaching. Dieses zahnärztliche Abrechnung, Das finde ich interessant. Nebenberuf Zahnarzt vielleicht noch.
Kannst du dir mal anschauen. Ich suche den Austausch an vielen Stellen, ne, zu anderen Energieversorgern, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was machen die eigentlich und was geht richtig gut bei denen und was geht richtig schief.
Ja.
Und ein Stück weit zeigt das auch, dass mit dem, was wir machen, wir schon relativ gut sind. Mhm. Und relativ weit sind auch im Marktangang.
Ja.
Und andere Dinge, die man wirklich lernen können. Jetzt sprechen wir auch mit zwei von denen, ob wir gemeinsam was machen wollen, was du vorhin angesprochen hattest. Also passiert schon vieles.
Ja, wo du sagst, was ihr lernen müsst. Ne? Ich gucke natürlich auch immer mal in der Recherche vorher auf dieses Arbeitgeberportal da, ne, dieses Q0.
Ja.
Klar, das ist natürlich alles sehr, wie es halt so ist im Internet, im Social-Media-Bereich. Es kommt halt immer so ein bisschen durch, dass es schon noch, starkes pyramidales Denken so gibt, hindert so ein bisschen am agilen Arbeiten, wahrscheinlich so im Restkonzern, die Entscheidung der Führungskräfte so wenig transparent und dass die Unternehmensleitung nicht so direkt zu den Mitarbeitern so spricht oder der Kontakt da ist. Willst du das irgendwie kommentieren oder kannst du das irgendwie bestätigen oder dass es da noch Deltas gibt oder ist das aus deiner Wahrnehmung nicht gut beschrieben?
Also ich würde es so nicht erleben, sondern im Moment auch gerade so die Veränderung der letzten 2,5 Jahre, die geht schon ganz klar weg davon. Vorstände sind ansprechbar, Bereichsleiter sind ansprechbar, interessieren sich für die Themen, sind da auch nicht nur inhaltlich, sondern auch irgendwo menschlich mit involviert. Jetzt ist natürlich bei Kununu so, wenn man das nicht aktiv steuert, dann schreiben da natürlich vor allem die Stimmen, die sich da irgendwo schlecht behandelt fühlen. Mhm. Keine Frage. Ja, aber natürlich gibt es auch noch was zu tun. Ne? Also ich meine, das ist ein großer Laden, muss man sagen. Weit über 1000 Mitarbeiter.
Ja.
Da ist noch ein Stück Kulturentwicklung zu machen und zu gehen. Ne?
Mhm. Okay. Gut, Christoph. Ich meine, es war sehr interessant. Was mich am meisten immer freut, dass du lächelst eigentlich bei jeder Antwort. Das finde ich so als Feedback irgendwie mal ganz wichtig. Das macht unheimlich positiven Eindruck oder Stimmung. Aber ich finde auch inhaltlich, was ihr da macht, wirklich beeindruckend. Und ich habe für mich, ich denke schon manchmal, ich bin immer ein sehr kritischer Typ, der so guckt, ist das auch gesagt, getan, stimmt das auch alles, sozusagen. Und erstmal vielen Dank, dass du das so offen alles beantwortet hast. Und es war eine riesige Bandbreite hier. Und ich habe dich auch mal wir haben so einen Slack, wo ich so ein paar Leute immer so, 500 Leute sind da jetzt so drin, die ich so kennengelernt habe, habe ich dich auch mal eingeladen. Da war auch das Mädel drin, die nach dem Schachzähler gefragt hat und so. Habe ich dich mal eingeladen. Cool. Ich würde mich auch freuen, wir haben diesen Stadtwerke Innovators Day irgendwie im Januar wieder, wenn wir da irgendwas machen können. Also ich finde es wirklich sehr wertvoll und war ein sehr sympathisches Gespräch. Und können die Fallzwecke froh sein, finde ich, dass sie so jemanden haben wie dich. Vielen Dank. Schön,
vielen Dank fürs Kompliment. Also ich fand es auch richtig cool. Wir sind da durch verschiedene Themen durch und auch tief eingestiegen.
Ja, mega, ne?
Beeindruckend, wie du da auch die Themen beherrschst und kennst und einen Blick dafür hast. Hat richtig Spaß gemacht mit dir.
Das macht mir ja auch Spaß, weil ich dann weiß, den kenne ich und kann da so ein bisschen reinfragen, aber ich hoffe, es kommt irgendwie rüber. Ich will ja nicht rumstänkern, sondern ich will einfach nur auch, mir ist immer wichtig, dass man so ein bisschen den Schleier wegnimmt zwischen dem, was man halt so leicht hin sagen kann und was dann echt ist. Also.
Ich glaube, es ist uns geglückt heute.
Ich hoffe auch. Vielen lieben Dank. Ich schließe jetzt hier mal das Mikro.
So, ich hoffe, möglichst viel von Christophs positiver Ausstrahlung und von seiner inhaltlichen Tiefe ist bei euch angekommen. Habt ihr zwischen den Zeilen nicht auch ein bisschen rausgehört, dass es offenbar viel Kraft und Energie kostet, das Neue zu finden und vor allem innerhalb bestehender Strukturen groß zu machen? Christoph und die Fallzwerke sind da aber sicher auf einem guten Weg, oder was meint ihr? Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.